Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourismus Bretagne. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Salut. Salut et bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. J'espère que super bien. Voici un podcast qui s'appelle Reisen, Reisen. Moi, c'est Michael, Michel, et je parle vraiment mal français. Et lui, c'est Jochen Schliemann, il parle aussi très mal le français. Du coup, ce podcast est en allemand. Mon Dieu! Ich habe alles gegeben, Alter.
Du hast mich in einer anderen Sprache einfach beleidigt dieses Mal am Anfang, oder?
Und ich hab gehofft, du hast es nicht verstanden.
Doch. Also ich hatte Französisch in der Schule, habe ein bisschen mitgenommen und ja. Je m'appelle Jochen und je m'appelle la Gorge. Und hallo erstmal, guten Tag.
Guten Tag. Nee, ich habe nur übersetzt gesagt, dass ich sehr schlecht Französisch spreche. Das wissen jetzt ja alle. Das ging schnell. Und ich habe einfach behauptet, dass du genauso schlecht Französisch sprichst. Und wir alle froh sind, dass dieser Podcast auf Französisch ist. Herzlich willkommen auch von mir. Herzlich willkommen zu Reisen, Reisen. Die erste Beleidigung ist durch. Ich an Jochen. Ich mache einen Strich hier.
Merci beaucoup.
Ja, bei uns ist drin, was draufsteht. Zwei Freunde bereisen, entdecken die Welt mal zusammen, mal allein. Und hier in diesem Podcast sprechen wir darüber, machen im Idealfall Lust und inspirieren euch. Inspiration, na, das ist auch Spanisch. Manchmal braucht es fürs Reisen und für Abenteuer und die Welt entdecken so einen liebevollen Arschtritt. Den geben wir sehr gerne. Es ist eine unserer Inselbegabungen. Das Ziel ist es, pass auf Jochen, ich habe gleich eine Überraschung für den Anfang. Das Ziel ist es, dass wir irgendwann von euch Instagram-Nachrichten kriegen wie diese. Hi, ich muss mal kurz Danke sagen für euren Podcast. Ich sitze gerade mit meinem Freund auf Koh Samui in einem winzigen Laden an der Straße. Es schüttet aus Eimern und ich warte auf mein Essen. Ich bin begeistert, hin und weg, liebe es. Zu Fuß einfach los, mit dem Roller irgendwo hin, die Nachtmärkte, den Mango Sticky Rice, alles. Auf jeden Fall hat euer Podcast dazu beigetragen, dass ich mich mit 49 Jahren endlich getraut habe, nach Thailand zu reisen. Danke, danke, danke.
Das ist ja wirklich, das ist wundervoll.
Das ist wundervoll. Vielen Dank an unsere Reisen-Reisen-Hörerin Sonja. Es ist nie zu spät, aufzubrechen auf große Reisen. Und es ist auch nie zu früh, aufzubrechen auf große Reisen. Naja, vielleicht als Säugling sollte man nicht alleine los. Sprecht ab 16 mit euren Eltern oder macht das schon früher. Aber mir ging das Herz auf. Und das ist das, warum wir das hier zusammen mit euch machen. Wir wollen diese Welt mit eigenen Augen kennenlernen, ein bisschen besser verstehen, Spaß haben, neue Dinge entdecken und deshalb sind Jochen Schliemann und ich bin jetzt ganz aufgeregt und so ein bisschen gerührt, hier für euch und mit euch.
Ja, also das ist wirklich schön. Ich fand das Schönste der Nachricht war, dass sie im Regen sitzt und das meine ich nicht gemein, sondern ich weiß genau, was sie meint. Das schüttet wie aus Eimern und dann noch was essen und trotzdem ist irgendwie alles gut und alles schön. Das hat mich wirklich gefreut. Das war eine schöne Überraschung. Viel schöner als die erste, Michael, mit deiner komischen Begrüßung da. Aber gut.
Oh la la. Ja. Die Begrüßung sollte ja ein bisschen, wir gehen vom regnerischen Thailand über den Sticky Rice jetzt in die Haute Couture. Wir gehen nach Frankreich. Ich werde mich versuchen zurückzuhalten. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, ab und zu irgendwie französische Ausdrücke irgendwie reinzubringen, irgendwelche schlechten Wortspiele zu machen. Aber das ist einfach nur Neid, das ist einfach nur Dummheit, weil ich bin sogar an der französischen Grenze groß geworden. Nur im Elsass, da sprachen alle halt perfekt Deutsch. Das heißt, wenn man versucht halt auch, ich habe das auch in der Schule gehabt, bis zur Oberstufe sogar, bis zur 13. Klasse, bis zum Abitur. Wenn man aber über die Grenze gegangen ist, zum Beispiel ins Elsass, das war nicht weit, und hat versucht, sich irgendwie auf Französisch irgendwie was zu bestellen, ein Café au lait oder sowas, dann hat der Gegenüber oder das Gegenüber oder die Gegenüber sofort auf Pfälzisch oder Deutsch umgeswitcht und schon war man raus.
Ja. Ja. Ich fand Pfälzisch oder Deutsch, die Unterscheidung fand ich ganz gut.
Ich bin zweisprachig.
Ich wollte gerade sagen, Alter, das kann auch nicht jeder. Ne? Ja.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber bevor wir zu lange abschweifen, wir sind schon an der französischen Grenze. Heute, lieber Jochen, geht's in die Bretagne. Ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ja. Du, ich war da auch schon als Kind, das ist schon sehr, sehr lange her. Das letzte Mal war ich da so vor 20 Jahren. Da war es wild romantisch. Da gibt es auch eine kleine Geschichte mit einer Frau. Die will ich aber vielleicht später irgendwann erzählen. Vielleicht traue ich mich irgendwann die Geschichte
zu erzählen. Wenn es
dunkel ist. Wenn es dunkel ist, genau. Mit Dunkelheit hat es natürlich auch zu tun. Aber bis es soweit ist, dass ich über eine Frau in Frankreich erzähle, will ich erstmal Jochen Schliemann aufs Gleis setzen in die Bretagne. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du warst auf großer Reise da, was du uns mitgebracht hast heute.
Viel. Und es wird malerisch, Michael. Also ich finde es ja immer schön, wenn Orte, die man besucht, so ein bisschen auch so ein bisschen vor, oder Orte, die ich besuche oder die wir besuchen, so ein bisschen vorgeben, wie wir darüber sprechen. Und es in dem Fall, du weißt ja, wie unbedarft ich sein kann, um das mal positiv auszudrücken. Mhm. Und ich bin dort sozusagen wie so ein weißes Blatt, wie so eine weiße Leinwand hingefahren. Und das hat ganz viel mit mir gemacht. Auf ganz vielen Ebenen. Das versuche ich jetzt mal innerhalb der nächsten Minuten oder vielleicht auch Stunde oder so halt in Worte zu fassen, was so wahnsinnig besonders an der Bretagne ist. Zum einen, ja, es wird Bretagne tatsächlich gesagt. Ich habe da auch nochmal rumgefragt an den Leuten, die dort wohnen. Es wird nicht Bretagne, sondern Bretagne ausgesprochen. Verzeiht mir, wenn ich in meinen emotionalen Ausuferungen der kommenden Minuten halt ab und zu mal vielleicht doch noch leicht anders klinge. Wir wissen alle, was wir meinen, und ich ziehe den Hut vor dieser Landschaft und den Leuten dort. Ich sagte schon, es wird malerisch. Ich war lange nicht mehr so aufgeregt vor so einer Aufzeichnung.
Echt?
Es ist jetzt nicht
auf der. Warum, Jochen?
Das wirst du hoffentlich merken, weil das Besondere an dieser Landschaft nicht nur die Fakten sind. Also du hast natürlich diese Landschaft, du hast das Licht, du hast die Farben der Bretagne, die kleinen Dörfer, die unfassbar schön sind, die Kirchen, die dort stehen, das Meer, das überall präsent ist und vieles prägt, die Menschen, ganz wichtig. Aber du hast halt noch etwas, was du nicht in Worte fassen kannst und was ich versuche, was ich dir jetzt nicht konkret benennen kann, aber was den Reiz des Reisens und vor allem dieser Region ausmacht. Und das ist nicht eine Sache, die ich als allererster Mensch entdeckt habe. Das ist beim besten Willen nicht so. Das hat bereits die allergrößten Künstler der Welt, hat das schon inspiriert. Die haben ihr Herz in der Bretagne verloren, haben sie auch schon ganz oft versucht, niederzuschreiben, niederzumalen, irgendwie einzufangen. Was
zu singen, drüber zu schreiben.
Ja, also es ist das, was uns alle antreibt, manchmal kreativ zu sein, dass man irgendwie Sachen irgendwie in eine Form gießt, um was festzuhalten, was einem ganz viel bedeutet, was mehr ist als eine Excel-Liste oder so. Also ist das Wort, ja, bitte.
Ist die Bretagne ist ja auch sowas, gerade habe ich das Gefühl, im deutschsprachigen Raum oder für, ich weiß nicht so, wie es bei unseren Freunden und Freunden in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg, in Liechtenstein oder so ist, aber in Deutschland habe ich immer das Gefühl, die Bretagne ist halt auch so ein Sehnsuchtsort. Mhm. Es gibt ganz viele, also ich meine das nicht nur Bildbände oder Reisebücher, es gibt ja auch diese ganzen Bretagne-Krimis im Fernsehen, ja. Als Buch. Ne? Also ich glaube, das war ja auch mal so eine Zeit lang gab es, ich weiß nicht, wie der Monsieur heißt, der es geschrieben hat. Und man hat das Gefühl gehabt, egal was für ein Krimi irgendwie schlechter ist, Hauptsache spielen in Bretagne, es geht ums Essen, um die Landschaft und es verkauft sich sensationell, weil die Leute so lechzen nach diesem Ort.
Ja, und alle Menschen, die dort mal waren und selbst die Leute, die dort leben, haben auch so dieses Seufzen so, wenn sie darüber reden.
Okay.
Und auch ich habe heute mit einer Person gesprochen, mit Sonja, die du kennst, die uns manchmal so ein bisschen hilft hier beim Projekt.
Ah ja.
Und die Bretagne. So, okay. Ich weiß, dass ich hatte sogar Sehnsucht nach der Bretagne, als ich in der Bretagne war.
Also das ist strange, ja.
Ich fange einfach mal an, weil ich habe lange auch überlegt, wie ich das so mache heute, aber ich fange einfach mit einer der Situationen an, die, ja. Die für mich unter anderem einfangen, was das so ist. Und es ist witzigerweise eine alltägliche Situation, die alltäglichste, die ich auf der Reise fast hatte. Also sie fängt letztlich an morgens um 8. Das ist nicht alltäglich, dass ich um 8 Uhr wach bin, das weißt du. Oder dass ich funktioniere, aber ich fahre sogar schon Auto. Jetzt wird es wirklich bizarr für dich, aber ja, ich bin um 8 Uhr Auto gefahren um morgens. Ich bin auch schon früh aufgestanden, weil ich halt wohin wollte. So. Aber selbst das Ziel spielt jetzt noch keine Rolle, denn ich habe noch nie in meinem Leben, und das ist wirklich nicht übertrieben oder sonst was, ich habe noch nie so ein Licht gesehen. Ich fahre durch die Bretagne. Der Regen, über den wir öfter sprechen heute, nicht im Negativen, hat vor ein paar Minuten aufgehört. Die Wolken öffnen sich und gefühlt innerhalb von Sekunden ist ein strahlend blauer Himmel da, der so am Rand sind noch so die Wolken, als würden sie so ein Bild umrahmen und die ziehen sich relativ schnell weg, weil der Himmel recht schnell unterwegs ist. Klingt bizarr, aber ich glaube, wir wissen, was wir meinen. Und da sind nur noch so kleine Wattewölkchen drauf. Du hast immer mal gesagt, dass manchmal Wolken nach so einem Wetter aussehen, als wären sie frisch gewaschen, sozusagen. Ganz klar.
Das hab ich mal gesagt.
Ja, du hast das mal ganz schön gesagt bei einem unserer Live-Auftritte. Hast du gesagt, dass die Wolken so wie so ganz frisch gewaschen, weil hätte man sie gerade am Himmel zum Trocknen aufgehängt. So weiß sind sie irgendwie.
Was ich im Affekt alles mache, großartig.
Ja, sie hängen geblieben. Ja.
Danke für die Erinnerung.
Gerne. Du, ich erinnere mich an die anderen Sachen nicht, die du an dem Abend gesagt hast. Aber, nee. Also, aber stell euch das einfach vor, der Himmel öffnet sich schnell. Du hast dieses helle Himmelslicht, du hast die weißen Wolken, so ein paar Wattewölkchen noch abseits der Wolkenwände, die sich so entfernen. Und es gibt aber zudem dieses Morgenlicht und seitlich einfallend dieses Morgenlicht gibt es so einen leichten Schimmer auf der ganzen Geschichte. Und ich habe mir das von Leuten bestätigen lassen, mit denen ich da gesprochen habe, weil mich das so mitgenommen hat. Das hat so einen leichten goldenen Schimmer auf einmal alles gehabt. Also ich nenne es mal goldenen Schimmer. Also es ist sozusagen kein Tiefgold, kein schweres Gold, sondern so der letzte Goldton vor Weiß, der sich so über diese Landschaft haucht, in diesem Himmel und in dieser Luft, die gerade nicht mehr durchgeregnet wird, sondern immer noch ganz frisch ist. Und ich habe sowas noch nicht gesehen. Und dann kommen diese Wolkenbilder und dann bleibt der Himmel nicht blau, sondern innerhalb von ein paar Minuten ziehen da wieder riesige Wolkenbilder rüber. Und irgendwann löst sich mein Blick von diesem Himmel und ich schaue auf diese Landschaft, in der ich angehalten habe. Also ich habe längst angehalten mit dem Auto.
Ich wollte gerade sagen.
Nein. Okay. Also ich bin angehalten und bin so im Affekt so ausgestanden. Es war auch leer auf der Straße, war ja kaum jemand unterwegs und stehe halt so vor meinem Auto, natürlich ausgemacht. Und guck halt dann erst in diesen Himmel und dann diese schimmernde Landschaft und vor mir liegt halt ein Grün, ne? Eine satte grüne Landschaft, durch die diese eine Landstraße, so eine leicht hügelige Landschaft, durch die durchführt, die noch dampft in der Morgensonne, vom Regen, von der Feuchtigkeit, von der aufkommenden Wärme und du siehst so ein paar Wiesen, ein paar Waldstücke, ein paar Knicks, immer dieses leicht schimmernde Licht, du hast so ein paar Häuschen, die da reingesetzt sind, als würde jemand sagen, ach, das ist jetzt so schön, dieses Landschaftsgemälde, ich setze noch so ein paar Häuschen rein. Kennst du, pass auf, ich mach's mal so, kennst du Bob Ross?
Ja, klar, Bob Ross, dieser Maler, der im Grunde Malen nach Zahlen erfunden hat, der immer im Fernsehen war und immer gesagt hat, was ich kann, könnt ihr auch. Ja. Und
Keiner kann's.
Der hatte diesen Lockenkopf, der wurde riesig groß. In den letzten Jahren gab es auch einen Film und eine Serie über den. Also ich weiß, wer der ist und er ist ein ganz großer Mensch. Wer er nicht kennt, google den mal. Ja. Und ich glaube, 80% der Menschen haben den schon mal irgendwie gesehen oder kennen das Gesicht.
Genau, und wenn man nicht einschlafen kann, guckt man die Videos und so, weil das ein Mensch ist, der einfach so Fantasielandschaften malt mit und dabei Maltechnik zeigt, aber man ist einfach begeistert davon, wie er diese Landschaften schafft. Also Ebene für Ebene, Schicht für Schicht auf einem Gemälde, das er relativ schnell malt. Und würde Bob Ross diese Landschaft malen, würde sie genau so aussehen. Und er würde aber sagen, es fehlen noch so ein paar Farbtupfer, wir malen da jetzt noch so ein paar Häuser hin. Und die sind da auch in der Realität. Da ist so ein paar weiße Häuser raufgesprenkelt, so ein paar graue Häuser aus so grauem, schweren Granitstein, der ganz typisch ist für die Bretagne. Und vor dieser Landschaft stehe ich und kann, selbst wenn ich das jetzt noch 38 Stunden beschreibe, nicht beschreiben, was das für ein Licht ist. Und ich habe vorher schon gelesen und mich danach noch mehr informiert, habe das natürlich dann irgendwie versucht nachzurecherchieren, auch nicht während der Fahrt, sondern halt am Abend dann. Und habe natürlich dann spätestens nochmal alle Namen sind mir über den Weg, oder viele der Namen über den Weg gelaufen, der Leute, mit denen das ähnliche Sachen wie mit mir gemacht hat, als sie das zum ersten Mal gesehen haben. Und diese Namen sind jetzt nicht irgendwie Bernd, Werner und weiß ich nicht, alle Gruß an alle Bernds und Werners, sondern ich rede von großen Malern wie Monet, von Gauguin, von Paul Signac. Also das sind einfach weltbekannte französische Maler, die inspiriert wurden von der Bretagne, von diesem Nordwesten Frankreichs, da sind wir übrigens, eigentlich auf der größten Halbinsel Frankreichs, ganz im Norden und im Westen dieses Landes. Diese Landschaft, die geprägt ist halt von ihrem Klima, vom Meer, von den Winden, von dem Wetter. Und alle malten sie hier. Manche haben sogar neue Stile hier entwickelt in der Gegend, in der Bretagne. Und versuchten immer wieder, diesen Landstrich in Bilder zu fassen. Was mir natürlich auch nicht gelingen wird, aber dieses ewige Versuchen hat mich auf diesen Roadtrip halt begleitet. Denn ich mache letztlich einen Roadtrip durch die Bretagne. Ich habe mir ein Auto gemietet und wollte halt ganz viel sehen und fahre halt innerhalb dieser und der nächsten Folge durch. Und während ich das alles so langsam so verpacke für mich und wieder einsteige und so langsam losrolle, geht der Regen wieder los. Und ich rede, und das ist jetzt entscheidend, ich rede vom Zeitfenster von 15, 20 Minuten oder so, in denen sich das Wetter zweimal komplett geändert hat. mein Scheibenwischer rast, während ich fahre. Und während ich so fahre, denke ich noch so kurz, okay, Alter, das war Einbildung. Ne? Du romantisierst gerade so einen Sonnenstrahl, der so durchkam, ist den ganzen Tag schlechtes Wetter bestimmt heute. Aber nein, ein paar Minuten hört der Regen wieder auf, es reißt wieder auf und wieder dieses Lichtspiel. Und ich gehe voll in die Eisen, keine Angst, ich habe geguckt, keiner hinter mir. Denn ich setze sogar ein bisschen zurück, denn neben mir links sehe ich dann, als ich diese paar Meter zurückgesetzt habe, ist ein Bild wieder wie diese Landschaft, nur eine andere Form von Landschaftsgemälde. Also einfach die Realität eigentlich, aber es sieht aus wie ein Gemälde. Bauernhaus, diesmal ein weißes, kein graues, also das Graumstein, sondern weiß angemalt, typisch bretonisch, mit so einem Schornstein an der Seite, dampft so ein bisschen raus. Ein schmaler Weg führt dorthin von mir aus, das ist ein kleiner Weg, der von der Hauptstraße wegführt. Hört dann auf, ungefähr beim Haus, dahinter ganz viel Grün und dann kommt ein schmaler Streifen Gelb, etwas Weiß und dann Blau, will sagen, das Meer. Und du siehst eine wunderschön malerische Landschaft in diesem Einhaus, also Sehnsucht sozusagen, so Einsamkeit, all die Sachen, die so Bilder in einem wecken können. Und obendrauf, einfach so nochmal obendrauf gesetzt, startet genau auf dem Meer ein unglaublich großer, üppiger Regenbogen. Was für ein Prachtstück. Und der zieht halt durch die gesamte Luft, also biegt so nach rechts ab und der glitzert fast in dieser nassen, klaren Luft, die immer ja wieder gesäubert wird vom Regen. Und das ist fast kitschig, das weiß ich, das tut mir auch leid, aber es ist das, worüber ich immer wieder mit den Leuten hier rede, die ich hier treffe in der Bretagne, die hier reisen, die hier leben, was auch immer. Und deshalb gibt es jetzt auch in den nächsten Minuten immer wieder Momente, die sich anfühlen, hoffentlich, wenn ich das halbwegs schaffe, das maße ich mir nicht an, aber so ein bisschen anfühlen wie eher so Gemälde von so einem romantisierten Typen, der irgendwie mit seinen Gefühlen nicht umgehen kann. Das stimmt natürlich alles. Aber das sei so der erste Einblick.
Wow. Also ich kann das, diese Bilder, die du mir in den Kopf malst, die machen was mit den Bildern, die da versteckt sind auf der Festplatte, als ich da mit meinen Eltern unterwegs war. Wir waren sehr viel in Frankreich, ich komme aus der Pfalz und dann, da ist man nach Frankreich gefahren und ich weiß von der Bretagne, weiß ich auch noch, dass das Wetter, ne, du hast es gesagt, die haben da fast ein eigenes Klima. Also das ist dort jetzt nichts für Leute, die sagen, die wollen 3-4 Wochen Wettersicherheit und sich an den Strand knallen. Nein. Das gibt es wahrscheinlich wir sind im Jahre 2023, das gibt's so nach den Regeln, die man vielleicht aus den 70ern, 80ern, 90ern kennt, nicht mehr. Aber du hast natürlich auch wunderschöne Tage, aber du bist in einer Wetter-Klimasituation immer, du musst immer darauf vorbereitet sein, dass was passiert. Also es ist alles andere als langweilig. Und mit einer guten Vorbereitung kann man ja auch 3-4 verschiedene Wetterarten an einem Tag ganz gut ertragen. Und die Bilder, die dadurch entstehen. Und ich kann mich auch an Regenbögen erinnern, dass das sehr häufig da passiert ist. Und die durch die, da wirst du gleich noch darauf eingehen, auf die nächsten Bilder, durch die Felslandschaften und diese wilden Strände und die Natur, das hätte man damals als Kind schon ein Handy gehabt. Als ich Kind war, gab es sogar keine Handys. Da hätte man wahrscheinlich nur draufgeballert, weil das so auch, es wirkt auch so nah und gleichzeitig unwirklich. Das hat es bei mir alles gerade ausgelöst. Deshalb mach dir keine Sorgen, du bist auf dem richtigen Weg, Jochen. Wir folgen dir, wir hängen an deinen Lippen.
Okay. Also pass auf, dann machen wir das jetzt so. Nochmal, weil also jetzt haben wir das erste Bild gemalt, jetzt machen wir mal das zweite. Wieder eine weiße Leinwand vor uns. Ne? Zwei Abende vorher, ich in der Bretagne, sitze in einem dieser Häuser. Also wie gesagt, ich habe von weißen und von grauen Häusern gesprochen. Vor allem denen, die dort in der Landschaft stehen. Und diese aus massiven Granitsteinen gebauten Häuser sind sehr, sehr typisch für die Bretagne. Und in so einem sitze ich. Und ich sitze in einem Raum, der für mich auch wieder so eine Art Gemälde ist. Also dieses Haus steht in der Gemeinde Bénodet. Das ist am südlichsten Zipfel der Bretagne. Und in diesem Raum, in dem ich sitze oder in den ich gerade reinkomme, steht Carole. Und Carole ist eine Frau, die mit ihrem Mann Pierre vor vielen Jahren tatsächlich hier hingezogen ist. Und tatsächlich aus dem Elsass, weil du es gerade sagtest. Ne? Du bist ja gerade im Elsass. Ne? Ja. Die haben dort, also Franzosen, haben dort gelebt und gearbeitet, sind sie ihren Jobs nachgegangen und haben irgendwann mit ihrem Leben gebrochen, weil ihr Traum immer stärker wurde. Dort, ich meine, dass auch ihre Heimat die Bretagne ist, dass sie in die Bretagne zieht und dort halt ein Gästehaus aufmacht mit all dem, was ihr wichtig ist und was sie auf Reisen gelernt hat. So, weil sie halt viel gereist sind, Pierre und Carole. Warum nenne ich das Gemälde? Also ich sitze in diesem Haus, in diesem grauen Haus, immer wenn man mal wieder so reist und so diese traditionellen Häuser, wo, sei es auch immer, wo auch immer auf dieser Welt, sie denken so, oh, da würde ich gerne mal rein. So, und das ist erstmal so ein Traum, dass man in so ein uriges Haus reinkommt. Aber was die beiden draus gemacht haben, ist halt irgendwie pittoresk. Also ich komme rein, stehe im Eingang und da stehen urige Schränke und Möbel. Ein riesiger Kamin, der das befeuert und erwärmt. Da geht eine hölzerne Wendeltreppe rechts von mir hoch. Vor allen Dingen, also das war, ist direkt rechts neben mir ist die Wendeltreppe, aber ganz weit rechts, also in diesem relativ großen Raum, der so aussieht, wie, weiß ich nicht, wie viel Quadratmeter hat der? Lass es so 40 sein, also wirklich ein großer Raum, ja, so ein riesiger Raum. Fast das untere Stockwerk wurde fast nur zu diesem Raum sozusagen gemacht. Rechts ist eine große, offene Küche. Eine Küche, wie man sie sich vorstellen möchte. Sie ist irgendwie modern, habe ich dann gesehen, weil ich auch mal hinten in der Küche dann stand, als ich mit Carol gesprochen habe, aber halt sehr schön aufgemacht. Da hängen dann so die Kücheninstrumente von der Decke so vorne. Da ist so ein kleiner Tresen, wo man stehen kann und sich unterhalten kann, wenn man kocht. Der gesamte Raum ist in matten Farben gehalten. Indirektes Licht, gedämpftes Licht, also sehr viel Gedanken gemacht, wie der Raum wirkt. Viel Holz. Jedes Stück hat irgendwie eine Geschichte. Also alles, was ich so angucke, wo ich sie vorstehe, fällt Pierre oder der Carol eine Geschichte ein. Das ist von ihren Reisen oder so. Oder sie haben sich Gedanken gemacht. Und jeden Abend von den 2-3 Abenden, an denen ich da war, hat Carol mich gefragt, was meine Lieblingsfarbe ist, weil sie danach dann das Frühstücksgeschirr auswählt. Ich habe erst so gedacht, Halleluja, ne? Das kann ja auch völlig in die Hose gehen, ne? Also so, aber sie hat zu jeder Farbe hat sie wunderschönes altes Geschirr, was sie sich überall auf der Welt zusammengekauft hat oder was sie irgendwo gefunden hat. Und es ist jetzt nicht so der blaue Teller, ich habe blau gesagt, ich mag blau gern, vielleicht auch, weil ich von dem Himmel inspiriert war in der Bretagne, weiß ich nicht, aber so ein wunderschönes Geschirrset, was aber auch sehr eigen war, wo jedes Stück irgendwie zueinander passt, aber doch wieder unterschiedlich ist. Und dieser Raum an sich, würde man im Computerspieler reinkommen, würde man sich wahrscheinlich 10 Minuten daran aufhalten, erstmal hinter jeden Schrank und hinter jeden Teller so gucken. So. Und der Abend soll länger dauern, denn es geht um Essen. Es geht darum, nein, also
da musst ja sagen, du hast ja wenig Ausdauer so bei allem, aber beim Essen, da kommst du schon mit, ne? Da gehst du auch die Extrameile.
Ja, wir hatten auch ein Thema. Carol und Pierre sind dort hingezogen, wie gesagt, und haben dieses ganze Haus gekauft mit so einem Nebenhaus und haben es geschafft, in dieses gesamte Komplex, weil sie ein Gästehaus aufmachen wollten, 3 Zimmer einzubauen. Das ist nicht sonderlich viel. Ich rede hier nicht von Pauschaltourismus und sonst irgendwas.
Ja, ich mag das gerade. Ja.
Sondern von Idealisten. Sie hat mir das Zimmer gezeigt, hat mir noch gezeigt, warum da das und das hängt und dass das irgendwie zum Teil von Japan inspiriert war und weiß ich nicht. Cool. Also ganz viele Gedanken und so. Das heißt einmal Gastfreundschaft, diese schönen Zimmer, aber zum anderen auch Thema Essen, weil sie tatsächlich darauf besteht, man isst dort morgens auf jeden Fall. Das ist mit drin, das Frühstück. Das ist ganz oft in der Bretagne so, aber abends kann man auch, wenn man will. Und beide Mahlzeiten, wenn man sie bucht, bereitet Carol selbst zu. Ende der Diskussion. Wow. So. Und die fragt dich, worauf du Bock hast. Die fragt dich, ob du was nicht verträgst, ob du so und so. Sie kocht eigentlich am liebsten vegan, kann das aber auch vegetarisch ausweiten. Und fragt so, weißt du, bei mir, kennst du ja die Geschichte, wenn wir zusammenreisen, ich kann Haselnüsse nicht zwingend roh essen, das ist jetzt so Allergikertum. Das baut sie dann um. Na, aber das, aber.
Du kannst das schon. Die Auswirkungen sind halt wie harte Drogen. Ne? Das kann für Außenstehende lustig sein, für dich ist halt doof.
Ja, und du bietest mir auch immer wieder welche an, seitdem natürlich, ich dir das erzählt habe.
Ich bin ja dein Freund.
Ja, genau. Warum filmst du das immer? Und sie bastelt Ideen und Essen, die so schlau sind, also die einerseits eine kulinarische Weltreise sind, also wir hatten so, an dem Abend gab es Samosas wie in Indien, es gab Sommerrollen wie in Thailand, es gab dies und das, aber immer mit so einem Zwist, weil das meiste aus ihrem eigenen Garten kommt, der direkt hinterm Haus ist. Es gab Naturwein, das würde dich interessieren, weil das Thema Wein ja und Naturwein ein sehr spannendes Thema ist. Ne? Ja. Naturwein ist ja die ökologischste und bioischste und einfach gesündeste Form von Wein überhaupt, völlig unbehandelt und ganz anders eigentlich, ein relativ anderes Weinerlebnis, würde ich erstmal sagen.
Weil wir einfach gewohnt sind, gefilterten, aufbereiteten Wein zu trinken. Das ist ja auch einfach so eine Sache, die vergessen wurde über die Jahrhunderte fast. Also diese Naturweine sind, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, sind einfach ja so ähnlich gemacht, wie es, keine Ahnung, die Georgier gemacht haben, die Römer und die Griechen gemacht haben. Ja. Und es gibt ja so diese Rückbesinnung einfach von, ja, das so natürlich zu machen, wie es geht. Und das ist in Teilen für unsere Gaumen manchmal ein bisschen seltsam, muss ich da ein bisschen reinschmecken. Und es gibt, erinnere dich, als wir auch in Israel in der Wüste waren, es gibt ganz unterschiedliche Naturweine, die auch, finde ich, wie alle anderen Weine natürlich auch unterschiedlich gut sind, unterschiedlich schmecken. Aber ich finde es mega spannend, sich da so reinzudenken und reinzuschmecken. Und mittlerweile, ich war am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, allererst mal vor Jahren hatte ich das Gefühl, ich hatte so Essig im Mund. Und mittlerweile gibt es so ein paar, wo ich denke, wow, Das ist richtig cool. Also auf jeden Fall mal probieren. Und ja. Das Angebot ist auch immer größer und es ist mehr da. Also für jemand, der Wein oder Alkohol mag, so zum Genuss, ist es wirklich, wirklich spannend. Das ist wie so ein neues Tasting-Menü, was man irgendwo isst.
Ja, und es erinnert einen auch an irgendwas, wenn man denkt, so, vielleicht sollte es auch so sein oder so. Und das tut dieses Zimmer, dieser Raum, in dem ich sitze, sowieso halt in jeder Nuance. Und wie du schon merkst, Carol und Pierre bringen das halt, die ziehen konsequent was durch, was die sich vorgenommen haben. Irgendwann später am Abend sagt Carol, ich möchte eigentlich nur der Gastgeber und der Koch sein oder die Köchin sein, die das macht, was ich mir wünschen würde von jedem, der irgendwie Gastfreundschaft irgendwie anbietet oder so. Das sind natürlich hohe Ziele. Und es ist nie bei all dem, was sie so da machen, es ist nie so aufgesetzt oder anstrengend oder so, sondern es hat einfach einen ganz klaren Hang zur Lebensqualität und zur Lockerheit und zur Aufrichtigkeit und Menschlichkeit, was sich übrigens immer wieder, und darum erzähle ich das auch ein bisschen länger, eigentlich bei allen Leuten, die ich getroffen habe, ich möchte nicht über die ganze Bretagne richten, aber halt so immer wieder gefunden habe, eine Bodenständigkeit, eine unglaubliche Hingabe an das, was die Leute tun und halt, dass sie was konsequent durchziehen. Und trotzdem eine Offenheit so, und eine Wärme, die ich erfahren habe. Ne? Also am besten stellt sich das eigentlich in Essen dar. Will sagen, statt Creme Brûlée gibt es zum Nachtisch halt Creme No Brûlée. Statt Sahne und Ei sind da dann halt, ist da so Fett aus Cashewnuts zum Beispiel drin oder so. Und das schmeckt cool. Mega und du fühlst dich viel leichter und kannst zwei essen. Habe ich natürlich nicht gemacht.
Nö.
Oder das Frühstück halt. Statt Butter gibt es Butter aus Apfel und Mandeln. Konnte ich übrigens essen, weil der Apfel, das haben wir vorher geklärt, da hat sie vorher mit mir, aber halt aus Mandeln das Fett gewonnen. Oder Quinoa-Waffeln mit Aubergine aus dem Garten und so einer libanesisch-ägyptischen Gewürzmischung. Habe ich noch nie gegessen. Total abgefuckt. Du wärst durchgedreht.
Sencha-Tee. Ich bin gerade stinksauer, dass du da warst und nicht ich.
Es war wirklich, es ist, und das ist jetzt, ihr wisst das da draußen, wir nennen nicht viele Hotels. Das ist ein Hotel, das ich erzähle, weil es auch zur Geschichte passt und weil ich auch wirklich sagen kann, da habe ich so gedacht, Halleluja, hier möchte ich sein. Da hätte ich jetzt 8 Wochen bleiben können, aber ich musste ja zurück zu dir.
Und wie heißt jetzt?
Es wird geschrieben O, also AU46.
AU46.
Ja, O V O
O 4 Set, Senk
Set. O46 geschrieben. Leute, das hätten wir vorher nachgucken können.
O 4 Set. Also das Set ist 7. 6 4 6. O 4 6.
Ja. Ich gucke jetzt auch noch mal kurz nach, aber das möchte ich doch sicher sagen. Ja, ja, genau. O 4 6. Das ist ein besonderer Ort. Also das ist...
Das klingt so, ja.
Ja. Was man oben drauf kriegt bei diesem ganzen Essen sind natürlich mega Reisetipps. So ist es, wenn man mit Menschen von vor Ort ins Gespräch kommt. Ne, du kennst das, das sind die besten Tipps. Man kann sich so viel vornehmen, wie man will. Aber man kriegt gute Tipps noch vor Ort, von denen man vorher gar nichts wüsste.
Frag die Leute vor Ort, direkt den Taxi, die Taxifahrerin, keine Ahnung. Ich mache das immer. Ich frage immer, wo geht ihr hin, wo bringt ihr eure Freunde hin? Ne? Also keine Sehenswürdigkeiten, sondern wo sind eure Plätze, wo seid ihr gern? Also das ist ja, ich finde das immer spannend, gerade in Touristengebieten, ne? Also gerade Gebiete, wo es relativ viele Menschen gibt, die das sehen wollen und Reisende sind. Versuche ich immer gleich am ersten Tag erstmal hier Leute anzapfen.
Ja, und das war da auf die wundervollste Art und Weise möglich, weil meine Gastgeber, die genau diese Leute waren, die auch viel so, wir waren uns relativ einig, wir haben uns gefreut, dass wir uns kennengelernt haben und ich fragte natürlich nach einem der ersten Sachen, die einem so einfallen, wenn man in die Bretagne denkt, nämlich dem Meer und den Stränden. Und da bin ich dann am Morgen, nachdem ich dort ankam, bin ich dann hin, weil Benaudet halt eigentlich sehr nah am Wasser liegt und auch dieses Gästehaus relativ nah am Wasser liegt. Das ist ein paar Minuten nur sein. Ja, ziehen wir das mal so durch. Pass mal auf. Schnitt, weiße Leinwand.
Schon wieder? Ja, okay, alles klar. Zack. Ja.
Nächster Tag, nur ein paar Minuten entfernt von dem Gästehaus. Kennst du Caspar David Friedrichs Bild Wanderer über dem Nebelmeer? Kennst du das?
Alter, ich weiß, dass der Maler ist, aber ich kenne nicht seine Bilder, wie die heißen.
Pass auf.
Ich habe ein schlechtes Abi. Ich bin jetzt auf einmal hier kommen und mit Hochkultur anfangen.
Okay, pass auf.
Ich finde das schön, ich lasse mich da drauf ein, aber langsam, bitte, langsam.
Okay, pass auf, ich erkläre es dir. Caspar David Friedrich ist einer der größten deutschen Maler.
Ja.
Und hat eins seiner bekanntesten Gemälde ist dieser Wanderer über dem Nebelmeer. So, sieht folgendermaßen aus. Ein Mann steht auf so einer leichten Anhöhe, in so einer vor einer zerklüfteten, riesigen, endlos scheinenden Landschaft, würde ich jetzt mal sagen, in meiner subjektiven Wahrnehmung. Mhm. Man sieht so ein paar Bergspitzen, man sieht aber auch Nebel und Wolken und es gibt so eine Weite und auch so eine Offenheit der Landschaft, aber es ist halt auch nicht die, es ist jetzt nicht so eine paradiesische Landschaft, sondern eine sehr interessante Landschaft, sag ich mal, wo sehr viel drin passiert. Und der Mann steht mit dem Rücken zum Betrachter. Er betrachtet das sozusagen für mich mit. Und so ist das Bild halt irgendwie schön, mystisch und hat ganz viel Raum für Bedeutung, die man so reinproduzieren kann. Und ich stehe jetzt am nächsten Morgen, nachdem ich Carola und Pierre kennengelernt habe, in einer kleinen Bucht am Meer, menschenleer, links und rechts begrenzen so vorgelagerte Felsen diese Bucht. Lass dazwischen, 100 Meter liegen oder so höchstens. Also nicht so groß. Also keine große Bucht. Hinter mir ein im Wind rauschender Wald. Also riesige Nadelbäume. Da habe ich mein Auto hintergeparkt und bin dann durch diesen rauschenden Wald bin ich dann durchgegangen und bin so runtergeklettert, so ein paar Felsen halt auf diesen Strand. Aber es ist alles nicht, obwohl es alles nicht so groß ist, es ist auch nicht niedlich. Das lassen meine Worte schon vermuten. Es ist alles irgendwie auch
schroff.
Schroff, ja genau. Und so frisch und also ebenso wie dieses Bild von Kasper da, es ist nicht paradiesisch, sondern es ist so viel, ja, schroff ist gut, schroffe Natur, so. Die Wellen sind groß und schlagen mit ziemlich wuchtigem Rauschen auf den Strand und das Interessante ist, es ist wieder bewölkt in dem Moment. Es ändert sich natürlich die ganze Zeit in der Bretagne, aber irgendwann reißt das mal so auf, die Wolkendecke, und dann leuchtet, also wenn das Wasser draufstellt, leuchtet das Wasser fast türkis, wie in der Südsee. Ganz verrückt. Mhm. Also, ja. Ich weiß nicht, ob du das auch erinnerst, aber du stehst davor und denkst so, Halleluja, ja. Was ist denn jetzt los? Bin ich in Thailand oder was? Also, krass.
Das habe ich zweimal im Kopf, in meinem Kinderkopf und in meinem Teenager-jugendlichen Kopf. Da ist wieder diese Geschichte mit der Frau in Frankreich, aber später. Das habe ich noch im Kopf und dieses Verwundern auf der einen Seite, weil du sagst, das große, große Wellen, harte Wellen, hohe Wellen, also schwimmen gehen, ins Meer gehen. Ich weiß noch, wir durften ohne unsere Eltern, wir sind da mit mehreren Familien so ferienhausmäßig da in 80er Jahren dahin gefahren und wir durften nie allein ins Wasser. Du als Kind denkst dir, ja, was soll das denn? Ja. Und da sind ein paar Wellen und es ist natürlich auch, es ist nichts Schlimmes passiert, aber ich kann mich noch dran erinnern, ich glaube, das allererste Mal, wo ich richtig Respekt vom Meer bekommen hatte, in hohen Wellen, war in der Bretagne, einfach weil du da stehst, Spülung von unten zieht dich raus aufs Meer, ja. Die Wellen haben eine Megakraft und es macht natürlich erstmal Spaß, du bist ein Wellenhüpfen, du gehst weiter rein, du gehst noch ein bisschen weiter rein, die Gischt spielt so um deine Beine, dann kommt der Moment, wo man mit dem Bauch rein muss, in das kühle Wasser, was wahrscheinlich mir als Kind nicht so schlimm war, jetzt, wenn ich jetzt dran denke, zieht es mir alles zusammen. Du läufst noch 2 Meter rein und springst so in die Wellen, du stößt mit deiner Schulter so gegen diese Wasserkraft, die immer nach jeder Welle, die höher wird, stärker wird und irgendwann haut sich einfach um. Ja. Und ich kann mich an diesen Moment erinnern, dass wirklich diese Welle meinen ganzen Körper inklusive Kopf einmal schön unten in den Sand gedrückt hat und dann diese ganzen Blasen, du hast ja Angst, du bist erschrocken und du weißt nicht, wo oben und unten ist und irgendwann kriegst du wieder so ein Gefühl für die Schwerkraft und die Welle zieht sich wieder zurück und dein Kopf kommt raus und ich habe hart gelernt, das war echt unangenehm. Ich glaube, an dem Tag bin ich dann auch raus aus dem Wasser, aber an nächsten Tagen hatte ich das auf dem Schirm, welche Urgewalt diese Welle haben. Vielleicht bin ich deshalb eben auch auf Schroff gekommen, weil das ist in mir so diese Schönheit, diese schroffe Schönheit, aber immer auch dieses, man hat das Gefühl, dass die Natur dir immer so ein bisschen zeigt, Kleiner, du bist hier nicht viel mehr als so dieser Felsen da oder dieser Stück Sand. Ne? Weil diese, es ist alles so gewaltig schön.
Ja, die Natur ist einfach viel größer als wir und das wird da sehr, sehr deutlich. Also ich habe das auch, wenn die Sonne da war, dann hast du diese fast Südseefarbe des Wassers, wenn die weg ist, sieht es halt fast gefährlich aus. Ja. Und ich bin im September da, muss man dazu auch noch sagen. Hauptsaison ist im Sommer. Die Bretagne ist jetzt vor allen Dingen im Sommer kein Geheimtipp. Das ist voll mit Menschen, haben hier mir alle da nochmal erklärt in der Bretagne. Ich bin im September da und da ist es nicht mehr voll. Da ist es dann aber halt auch meistens kein Sonnenbadewetter mehr, was mir völlig egal war, weil ich was anderes wollte von dieser Landschaft und da halt Sachen erfahren habe, die ich nicht besser hätte so erfahren können.
Du bist ja auch eher der Übergangsjackentyp als der Bikini-Typ. Das muss man jetzt ja auch mal so ehrlich sagen.
Ja, ich habe beides probiert und habe beim zweiten, also bei der Übergangsjacke besseres Feedback bekommen, muss ich auch sagen. Ne? Also ich wurde nicht aus der Stadt gejagt. Ja. Außer mir an dieser Bucht niemand. Es rauscht und windet hinter mir und sonst was. Außer dieser eine Angler. So ein älterer Mann. Und so komme ich auf dieses Bild von Caspar David Friedrich.
Ah, okay.
Ein älterer Mann auf einem Felsen in der Mitte dieser Bucht. Seine Rute hat er ausgeworfen und steht da mit seinem schwarzen Regenmantel mit dem Rücken zu mir und betrachtet praktisch diese Landschaft für mich. Also, weißt du, er rundet das so ab. Er ist dieser Farbkleck, nee, eben nicht, dieser schwarze Fleck in der Mitte. Der Mensch, der da irgendwie noch so hingehört. Und ich stehe da minutenlang und kann es nicht 100%, ich kann es jetzt nicht mit drei Worten benennen, was mich da hält, aber ich setze mich auf den Stein hinter ihn. Ich gehe von links nach rechts. Er ist halt mit sich beschäftigt. Es ist ja auch laut durch die Brandung. Er hört mich nicht zwingend. Und lasse diese ganze Szenerie immer und immer wieder einwirken. Also, auch die Wolkenbilder, die Brandung, die Möwen, der Angler an sich. Irgendwann reißt nochmal so ein Loch in die Wolken und so ein wirklich gleißender Sonnenstrahl, es ist ja inzwischen dann, weiß ich, es war morgens, lass es jetzt dann so 10, 11 gewesen sein oder so, fällt wirklich so ein goldener, wie so ein goldener Wasserfall runter ins Meer. Also es ist einfach nur krass. Es geht auf und du denkst so, Alter, irgendwas ist hier anders. Die Differenz zwischen dunkel und hell, die Linien zwischen Schatten und Licht, alles ist irgendwie krasser und trotzdem auch weich gezeichnet. Und solche Orte habe ich in dieser kleinen Bucht sehr pointiert gesehen, weil die Bucht auch klein war. Aber die gibt es auch in einer ganz anderen Form in der Bretagne. Das Bizarre war, ich wollte eigentlich zu einer anderen Bucht, die Botte Conon heißt. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Botte mit C dann Conan geschrieben, also Botte Conon. Das hatten mir Carol und Pierre gesagt. Die ist auch weiter, die sehe ich, die ist nur ein paar Meter weiter, die sehe ich dann auch. Das ist nochmal so eine malerische Bucht, wo dann auch noch am Ende, also auf dem Land steht da noch so ein malerisches Strandhaus. Und also es ist wirklich, sieht aus auch wieder wie ein Gemälde, wie so ein, als würde jemand eine Landschaft inszenieren. Und das passiert um die Küste, um Benoderum eigentlich die ganze Zeit. Du kannst dort halt das entdecken, indem du wanderst, indem du Rad fährst. Ich wäre eher für Wandern bei dem ganzen Wind, weil es, glaube ich, einfach auch mehr Spaß macht. Also nicht nur, weil es mega anstrengend ist, Radfahren, aber beides ist natürlich möglich. Es kommt auch auf den Wind an, aber wie gesagt, das Wetter habe ich dort als sehr wechselhaft wahrgenommen. Es gibt einen Ort, der ist auch nicht weit weg von der heißt Pointe de Bec, de Bec May, also Bec May geschrieben. Pointe ist klar, Punkt von, und dann Bec, B-E-G, wie betteln auf Englisch, und dann M-E-I-L geschrieben, Bec May. So, komm, ich hab's versucht.
Nein, du sprichst so gut Französisch wie ich Kroatisch. Das hilft mir sehr. Das ist toll.
Das gibt der Sache so eine Bodenständigkeit.
Ja, das ist ja, weißt du, das sind so zwei Typen, die immer so auf Globetrotter machen, durch die Welt auch nix, reisen. Ne? Und dann kochen die aber auch nur mit dem Campingkocher die ganze Zeit, weil sie einfach mit, außer mit ihrer eigenen Sprache. Und das ist nicht, wir haben komplett Respekt davor. Nur wir haben beide wirklich diese Begabung, dass wir andere Sprachen nur so mittel können. Das heißt, wir versuchen das richtig auszusprechen. Das ist nicht despektierlich.
Also in keiner Form. Ich glaube, das wird auch deutlich durch die Schilderungen zwischendurch, dass wir uns tief verneigen, allein schon vor dieser Landschaft. Es gibt dieser Ort, von dem ich spreche, Bec May, du wolltest mich da gerade aussehen, dass ich nochmal sage, ist eine Landspitze, wundervoller Strand. Da sind so ein paar Menschen, so ein paar Hunde, also große Hunde, die so über den Strand jagen, Spaziergänger, die auf der Düne gehen, die etwas überhalb des Strandes liegt oder halt direkt am Strand. Auch da gehe ich dann so lang auf diesem Weg überhalb des Strandes und dann geht einfach eine kleine Treppe nach unten und ich gehe die runter und stehe einfach in noch einer kleineren Minibucht mit so einem kleinen Strand ganz für mich und denke so, mein Gott, also warum ist hier keiner? Warum kann ich hier nicht leben? Warum endet jetzt nicht alles? Also es ist wirklich, nein, es ist für sich an sich so schön.
Okay.
Es ist so schön. Und ganz anderer Strand, von dem du, glaube ich, auch mal sprachst vorhin, diese riesige, also ich nenne es mal so riesige ausladende Natur, weil es so groß ist. Der heißt Mer Blanche, das kann ich aussprechen, Mer Blanche. Wenn man das Ding auf irgendeinem Kartendienst, sei es Google Maps oder so, anguckt oder so, dann versteht man, dann ahnt man, glaube ich, schon, was das ist. Denn es ist einfach eine unglaublich lange, dünne Landzunge, vorgelagert vors Land, die zum Teil aus Düne, aber zum Teil auch aus diesem wunderschönen, hellgelben Strand besteht. Mhm. An dem du stehst und denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Schilfmeere, wie gesagt, du gehst so ein bisschen von hinten hoch, so die Schilfmeere so hoch und stehst irgendwann auf so einem Ausguck und siehst halt einfach kilometerweit diesen weißen, unberührten Strand, nur so ein paar Leute und bist weggeblasen von der ausladenden Natur und von den Elementen. Ja, das ist es, von den Elementen. Es ist bei dem Ganzen, ich trage nicht nur T-Shirt und kurze Hose, es ist kein Badewetter. Es ist wieder dieser Wechsel, ist derselbe Tag ein paar Stunden später, der Wechsel zwischen teilweise kurzer Windstille, strahlender Sonne, aber dann wieder starkem Wind, Regenhuschen, also wirklich so ein Schauer, dann wieder Sonne und das alles innerhalb von kürzester Zeit. Ich sage nicht, dass jeder Tag dort so ist. Aber immer, wenn ich das Leuten erzählt habe, haben sie gesagt, ja klar, du bist ja in der Bretagne. Also irgendwas scheint...
Oui, 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 oui,
oui, oui, je pense. Ne, so. Und, ja. Und ja, es ist die größte Halbinsel Frankreichs. Es hat auch, wenn man so nachguckt, wenn man nachrecherchiert, es heißt extrem ozeanisches Klima, will sagen, stark vom Meer geprägt, auch von sowas wie Strömen, die so Klimaströmen, die übers Meer ziehen, über die Ozeane, ziehen den Atlantik, der natürlich ganz nah ist. Und es hat dadurch einerseits eine sehr gute Luft, andererseits hat es sehr milde Temperaturen. Wir sagen, im Sommer wird es nicht zu heiß und im Winter nicht zu kalt.
Das ist halt da vorne an dieser Ecke halt so besonders, weil sonst hast du, wenn in Normandie, so im Norden Frankreichs, du hast ja immer noch so ein bisschen auf der anderen Seite vom Ärmelkanal, ne, ist ja noch Großbritannien, also die britischen Inseln.
Ja.
Und die nehmen ja dann von diesem Wetter, von diesem Klima ein bisschen was weg, ne, oder schützen auch ein bisschen natürlich vor Wind, ne, weil ja einfach noch was dazwischen ist, wenn von Nordwest irgendwie so eine Regenfront oder eine Kaltfront oder selten was Warmes kommt. Und vorne in der Bretagne, ich glaube, das heißt Keltische See, und im Norden und im Süden die Biskaya, das kennt man so aus Wetterberichten. Und da, dann weht's halt drüber. Man kennt das. Also es hat Inselfeeling. Also es ist nicht nur Halbinselfeeling, sondern du hast halt wirklich so eine nördliche Insel.
Ja, und du hast teilweise halt mehrere Jahreszeiten sozusagen an einem Tag. Und noch dazu kommt, dass wir in der Bretagne an sich auch in einem Gebiet gerade sind und auch länger sind in dieser Folge. Das heißt Finisterre. Das ist halt einfach eine Gegend, die nochmal nicht zu den bevölkertsten gehört in der Bretagne, sondern gerade wenn die Touristen weg sind, und das war im September schon der Fall, echt nicht menschenleer sind, aber recht beschaulich sind, sag ich mal. Und der Name, witzigerweise habe ich dann gesehen, stammt tatsächlich von den Römern, die da auch mal geherrscht haben, und heißt so viel Finis Terrae oder so. Ja, klar, ich weiß nicht, ob du Latein mal hattest, aber es heißt sowas wie so viel wie Ende der Erde.
Klar.
So kommst du dir manchmal vor. Am schönsten Ende der Erde, wohlgemerkt.
Also das heißt, das ist das Ende der Scheibe. Ne?
Also
dann, ja, für die Römer war das wahrscheinlich so.
Ja, dann haben sie es ja auch nicht geschafft. aber du hast dadurch diese wahnsinnig schöne, spektakuläre Natur. Du hast einen Strand, will ich noch nennen, du hast bizarrerweise auch die schönsten Surfstrände, die ich seit langem oder überhaupt jemals in Europa gesehen habe. Vielleicht in Portugal noch. Wild, unberührt.
Das hast du ja Bretagne und dann runter halt Bordeaux da unten die Ecke, das ist ein Paradies, also Surfer-Paradise, ne?
Ja, Natur.
Surfer-Paradise,
ja. Du stehst da und ausguckst manchmal, da guckst du kilometerweit über diese riesigen Strände und da jagen da so ein paar kleine schwarze Punkte übers Meer, das sind dann diese Leute, und die VW-Busse parken so in den Dünen und so, das heißt, da bildet sich auch eine ganze Szene drum, genauso wie auch Leute viel mit Caravan und Camper in die Bretagne kommen, weil man natürlich wahnsinnig schön in der Natur auch campen kann. Ne? Ich sag mal kurz, Schnitt. Nächste Leinwand.
Schon wieder eine Leinwand. Ja. Also wir laufen hier quasi, das ist ja quasi das akustische Audio-Bretagne-Museum, wo du uns hier durchführst. Cool.
Dazu hat mich diese Landschaft irgendwie gebracht. Ich sag mal, von wie viel später rede ich jetzt? Ich sag mal so 30 Minuten, 45 Minuten später. Obwohl, es war sogar ein paar Minuten nur nach dem Surfstrand, den ich mir angeguckt habe, da war es sehr schönes Wetter, es war toll, wie gesagt, sehr schnelle Wolken über den Himmel zogen, aber es zog so langsam so ein bisschen zu, und stehe halt so 10 Minuten später in einem kleinen, runden Raum, komplett aus Holz verkleidet. Also du musst dir vorstellen, wie breit ist der? 10 Meter oder so, also wirklich klein.
Also ein riesen Holzfass.
Gefühlt ja, genau, das bringt dich ganz gut auf den Punkt.
In meinem Kopf geht ein Holzfass auf.
Ja, stell dir vor, du stehst in einem großen Holzfass und oben, also auch eine relativ schmale, niedrige Decke. Du hast oben Holz, unten Holz und rechts überall Holz. Und das Ding ist rund.
Ja.
Und hat so ein paar kleine Fenster, und draußen peitscht der Sturm gegen die kleinen Fenster. Also wirklich so, alter Schwede, das ist Wetter. Da ist eine Tür außerhalb dieses Raumes, die klappert im Wind, eine Metalltür, weil es draußen so stark tobt, und du ahnst, wo ich bin. Ich bin auf 60 Meter Höhe, ich bin in einem Leuchtturm.
Geil.
Ich stehe in dem einzigen Raum, der oben in diesem Leuchtturm ist, der Leuchtturm von Eckmühl. Das ist einer der höchsten Leuchttürme Europas. Und es schüttet wie aus Kübeln am selben Ort, an dem ich gerade an diesem Surfstrand stand. Und bin durch so eine Rundtreppe hochgekommen. Von innen ist der so gekachelt, der Leuchtturm. Der ist praktisch hohl gekachelt und hat nur eine Treppe. Und es hallt so schön, wenn man hochgeht. Da könnte man super Horrorfilme drehen. Mega zornig. Auch so ein bisschen dunkel. Auch nichts für Leute mit Höhenangst und so. Von oben, wenn man runter guckt, sieht das aus wie so eine Spirale, die sich so ins Endlose dreht. Und da ist aber halt, wenn du oben ankommst, ist diese Tür, und dann ist dieser runde, hölzerne Raum da. Der letztlich der Raum ist für den Menschen, der wahrscheinlich früher auf dieses Licht aufgepasst ist, was über uns, wo man nicht hin kann, aber natürlich wahnsinnig hell sich dreht. Ne? Also da ist da dieses Leuchtturmfeuer. So. Und manchmal kann man raus, oder eigentlich kann man raus, um die Landschaft anzugucken. Das ist aber halt von Stunde zu Stunde im Leuchtturm vom Eckmühl zu entscheiden, weil das Wetter halt so wechselhaft ist. Und in dem Moment ist es einfach zu zornig. Und du stehst halt in dieser warmen Holzkammer, in diesem Fass und hast halt diesen peitschenden Regen an den Fenstern. Ja, also einfach krass. Auch wieder so ein Moment, wo ich weiß, das ist vielleicht auch noch ganz bezeichnend. Ich habe mein Auto geparkt in der Sichtweite dieses Leuchtturmeingangs. Lass das eine halbe Minute gewesen sein, die ich gegangen bin. Dahin, vom Auto zum Leuchtturm. Ich habe gedacht, komm, Alter, es regnet zwar, aber, ne? Alter, du bist Reisepodcaster. So. Ich war von oben bis unten durchnässt. Ich war komplett nass. Alles. Socken, Schuhe, Unterwäsche, alles nass. Innerhalb von 30 Sekunden. Es war unfassbar. Es war, ja.
Geil.
Und dann stehst
du. Hast du wenigstens Bilder davon gemacht?
Ja, ich glaube, die Leute, die mich da empfangen haben.
Was ist das für ein Vogel?
Das ist so der
Reise. Der ist Reisepodcaster. Ja. Lass den mal. Mon Dieu, die sind alle ein bisschen schräg drauf.
Ja, die sagt wahrscheinlich sehr aus wie bei diesem komischen Film, den der letztes vor 2 Jahren über diesen Leuchtturmwärter da rauskam und der ganz schlimm endete. Irgendwie, aber egal. Ja, das war einfach auch nochmal eine andere Facette, die eigentlich, das war ein Kapitel von dieser Reise von einer Stunde und das ist so hängen geblieben. War krass.
Cool. Aber es ist schroff. Ich bin wieder bei schroff und ich bin wieder bei so ein bisschen Abenteuer und das ist ja auch so eine Reisephilosophie, ne? Also ich war ja früher auch so, ich will immer dahin, wo es warm ist. Mhm. Wenn mehr, dann muss es warm sein.
Ja.
Und wenn ich solche Sachen, also gerade wo wir vor ein paar Jahren zum ersten Mal auf Irland waren, ne? Auf der Insel und dieses Schroffe, mir gefällt das immer besser. Ich finde es immer cooler. Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit nass sein bis auf die Unterhose und ich will auch nicht sehen, wie du nass bist bis auf die Unterhose. Nee. Aber dieses richtig angezogen und so, macht mir das immer mehr Spaß, mich dieser Naturgewalt halt auszusetzen und die irgendwie zu spüren.
Ja, es ist halt Wetter und man darf auch nie vergessen, ich bin immer sozusagen, ich war auf meiner Reise immer so ungefähr eine Stunde nur entfernt vom schönsten Licht der Welt. Also ja. Es war ja nie durchgehend schlimm oder so und es ist Wetter zu spüren zum einen, zum anderen auch Wetterwechsel, das werden wir alle noch sehr vermissen. Das wird ja auch nicht besser werden. Ich glaube auch, dass das Britannien nochmal in Sachen, das wird auch nochmal ganz interessant werden in Saisons, die gar nicht noch, also September wird mega interessant für viele Menschen dorthin zu reisen, weil du einfach nochmal richtiges Wetter hast und das Grün und den Wind und die Frische und so. Mich hat das wahnsinnig, ich fand das toll. Also ich fand das überhaupt nicht schlimm, weil es halt auch schafft, dann halt in diesen klaren Momenten Sachen in ein Licht zu tauchen, dass man sich nicht vorstellen könnte. Ich komme jetzt zu. Schnitt, weiße Leinwand.
Bang.
Genau. Der andere Reiz der Bretagne, einer der weiteren großen Reize der Bretagne, kommt jetzt neben dieser ausladenden Natur, nämlich dass dieser Landstrich in der Welt eine unglaubliche dörfliche Beschaulichkeit bietet, die man sich eigentlich nicht mehr ausdenken kann. Also ich mache jetzt mal die Leinwand voll. Stell dir vor, eine schmale Gasse aus Kopfsteinpflaster. Links und rechts kleine Häuschen, auch aus so diesen grauen Granitsteinen, von denen ich schon sprach, aber auch alles so ganz süß aufeinander gebaut. Alles nicht zu groß, nicht zu mächtig, aber halt schon massiv. Und darin immer wieder so kleine Fenster mit Holzrahmen, mal weiß, mal auch oft hellblau. Also halt, wir sagen, dieser Stein gepaart mit diesem Hellblau oder diesem Weiß hat immer was sehr Heimeliges. Und die Streben auf dem Glas von den Fenstern machen so kleine Quadrate. Das heißt, es ist nicht ein einzelnes Fenster, sondern so Gitterfenster. Einfach so damals durch Umstände bedingt, weil das Dorf natürlich uralt ist, von dem ich jetzt spreche. Dann Blumenkästen davor mit bunten Blumen. Zwischen den Häusern, die so nacheinander sich so aufreihen, an diesem Weg, den man so entlang geht, liegen so kleine Gärten. Manchmal sind die nur durch eine Mauer begrenzt irgendwie, weil das früher so gebaut wird. Da wachsen dann so Blumen und Pflanzen so rüber. Das heißt, das Grün wächst auch in dieses Grau rein mit diesen blauen Fenstern und das Licht reflektiert in den Scheiben. Da ist schon wieder dieses Licht, weil das ein sehr klarer Morgen war, nach einer regnerischen Nacht. Die Vögel zwitschern und an den Häusern sind noch so kleine Straßenlaternen angebracht. Also es sieht wirklich aus wie gemalt. Und dieses Dorf liegt auf einem Hügel, leichte Anhöhe, bisschen im Inland. Und man kann, wenn man aus dem Dorf rausgeht, auf diesen kleinen Wegen vom Zentrum weg, das Dorf hat gerade mal 800 Einwohner, ne? Also wir reden nicht von einer großen Fläche, kann man das Meer sehen in der Entfernung. Das heißt, du siehst dieses Meer, von dem wir gerade gesprochen haben, die Sehnsucht nach dem Meer, nach der großen Natur, die hast du im Blick. Dazwischen sehr viel Grün und dann beginnt halt in Richtung, wenn du zu dir gehst mit dem Blick halt irgendwie, oder der Weg zu dir wandert, das Dorf. Und das Dorf heißt Locronan. Locronan ist kein Geheimtipp. Locronan ist so schön, dass das andere Menschen auch wissen. Locronan hat auch einen relativ großen Ruf, weil es halt einfach offiziell zu einem der schönsten Dörfer Frankreichs erklärt wurde.
Okay.
Aber du kannst Locronan, wenn du, wie immer, die alten Reisen-Reisentipps zu Randzeiten da bist oder vielleicht mal eine Nacht übernachtest, da gibt es sogar eine Unterkunft, oder du bist in den Off-Saisons da, wie ich im September, was schon Off-Season war. Ich war dort morgens fast allein. Und das ganze Dorf, also es ist nicht, ich rede nicht von der, also ich habe jetzt gerade von so einem kleinen Weg geredet, aber nicht nur der Weg ist so schön, sondern das ganze Dorf sieht aus wie aus der Zeit gefallen. Es ist wie eine Filmkulisse und es wurden natürlich auch viele Filme da gedreht. Es sieht aus wie so ein reales Gemälde und du gehst Richtung Dorfinneres, gehst du irgendwann auf den Marktplatz, der aussieht wie in so einem Mittelalterfilm. Du stehst vor einer Kirche, die Saint-Ronin heißt, die ist aus dem 15. Jahrhundert, spätgotische Bauweise. Du stehst da drin und denkst, mehr geht nicht. Also halt schlicht eingerichtet zwar, Steinwände und Holzbänke, aber halt wunderschöne Fenster und alles ist so aus einem Guss.
Weißt du, an was ich mich erinnern kann? Als so diese Kindheitserinnerung, die natürlich gerade von dir, als würdest du mit der Bazooka vor mir stehen und da drauf feuern, ne?
Ja.
Und so, das ist ja dieses Fantastische an diesen Billionen Zellen, die selbst ich in diesem Kopf habe, die in meinem Gehirn da rumschwirren und irgendwo gehen da wieder Schubladen auf. Ich habe als Kind und in meiner Erinnerung, wo du es jetzt sagst, diese Dörfer, diese schiefen Häuschen, alles klein, diese Kulisse. Für mich war das immer, als wäre ich in so einem Piratenfilm halt drin. Mhm. Weißt du, so aus dem Mittelalter Piratenfilm mit diesem Kopfsteinpflaster, das war wie eine Kulisse. Und ich fühlte mich auch so. Also es hatte auch dieses Wilde war immer da. Mhm. Ja, aber schön gleichzeitig, weißt du, so wild und schön und frei und man war neugierig. Also das ploppt gerade an allen Ecken, Enden bei mir im Kopf auf.
Ja, es wurden auch tatsächlich neben vielen, vielen französischen Filmen wurden da auch deutsche Serien wie Silas oder Die Schatzinsel gedreht.
Ah, Silas!
Ja. Yeah. Krass, oder? Ja.
Das cool.
Ist, ja. Du bist da halt in so einer kleinen, schlüssigen Welt, die halt so ein bisschen entrückt wird von der Realität. Und das Einzige, was du sonst siehst, ist dieses mächtige Meer in der Ferne. Und ich kann nur sagen, nutzt die Randzeiten, guckt euch das mal an. Das ist wirklich toll. Geht auch raus aus dem Zentrum des Dorfes. Dauert ja alles nicht lang zur kleinen Kapelle am Dorfrand. Geht da rein. Es ist wirklich völlig entrückt. Verirrt euch in den paar Gassen, die es da gibt. Wartet auf den Moment, wenn das Licht dann mal wieder durchsticht. Ich hatte da einen Grund, hatte ich glaube ich gefunden, warum das Licht so ist in der Bretagne. Manchmal sind sogar noch so kleine Regentropfen in der Luft. Und die lassen das alles so ein bisschen funkeln. Vielleicht ist es das. Ich bin da rausgegangen, als ich in dieser einen Gasse zwischen diesen Häusern und dieser Gartenmauer und dieser Laterne über mir halt dieses Meer in der Ferne gesehen habe. Da habe ich wirklich noch so ein bisschen Regentropfen sehen können, weil das immer so kurz vor und nach dem Regen halt ist. Vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Es gibt noch ganz andere bretonische Dörfer, ganz viele, die man sehen kann. Oft denkt man so, wenn man das vorbeifährt oder man sieht irgendwas, denkt so, mein Gott, ist das schön. Ich weiß noch, ich stehe einmal an einem anderen Abend stehe ich in so einer winzigen Gasse, gerade mal doppelt so breit wie ich, zwischen zwei weißen Wohnhäusern mit blauen Fensterläden. Und am Ende der Gasse, vielleicht so 20, 30 Meter weit, plätschert tatsächlich das Meer. Also du bist nicht auf einer Anhöhe im Inland, sondern du bist auf einem dieser kleinen Fischerdörfer, die es in der Bretagne halt auch gibt. Also du hast auch, und ich habe jetzt nichts weggelassen, ne? Also direkt vor mir, 20 Meter weg am Ende von so einer schmalen Gasse, ist einfach direkt das Wasser zu sehen, als wenn irgendwas fehlt. Aber die Treppe führt direkt ins Meer wahrscheinlich, weil da dann ab und an mal ein Boot losfährt oder so. Das Licht ist noch blau, weil die Sonne fast untergegangen ist, die Allerreste vom schwindenden Tag. Da sind die Straßenlaternen schon an, so gelbes Licht, das geworfen wird. Kein Menschensicht. Das Dorf heißt Île-Tudy, also Île-Tudy geschrieben, Île-Tudy. 737 Einwohner, also auch nix. Ist ein kleines Fischerdörfchen. An der Spitze des Fischerdörfchens sind natürlich Restaurants. Und auch da bin ich nicht der allererste Mensch. Da sind auch Touristen, viele Touristen im Sommer. Da hat man das auch erkannt, dass man damit Geld verdient. Aber wenn man halt in diesen besagten Randzeiten kommt, also ich habe da wenig Menschen getroffen. Das mag daran liegen, wie ich aussehe. Aber es war auch trotzdem sehr beschaulich.
Es ist die Frage, ist es Furcht, ist es Ekel? Man weiß es nicht.
Ja, mir in letzter Instanz auch egal. Hauptsache mal Ruhe. Wenn ich eine, zwei Minuten vor diesen Restaurants, wo es jetzt auch nicht voll war im September, ist es einfach nur beschaulich und wunderschön. Auf der anderen Seite der Bucht leuchten die Lichter von so einem anderen kleinen Ort, der ist Locktudy. Der ist auch wunderschön. Die Landzunge, auf der Île-Tudy liegt, ist vielleicht manchmal nur 50 Meter breit. Also wirklich so ein kleines Dörfchen im Meer. Und noch ein Dorfgemälde wäre, also ich mache jetzt mal so ein paar Dörfer durch, dass man so einen groben Eindruck bekommt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ist ein Dorf namens Morgat. Mhm. Morgat in der Bucht von Morgat, das ist so ein kleiner Hafenort auf der Halbinsel Crozon. Ursprünglich kleiner Sardinenhafen, und du merkst, oder zumindest, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber ich bin, habe wirklich alle Dorfromantik, die ich in meinem Leben so hatte, eigentlich da abgefahren. Weil ich habe jetzt das kleine Dorf im Meer auf dieser Landzunge, ich habe das Dorf auf dem Land mit Locronon, jetzt habe ich diesen kleinen Hafen mit so einer Bucht, in die ich reinkomme. Das war einmal, ich weiß gar nicht warum, aber es war auf jeden Fall sehr früh morgens, und der Himmel war noch wirklich orange vom Sonnenaufgang. Also die Sonne direkt siehst du nicht, weil da sich hinter so ein paar Bergen liegt, aber es ist ein wunderschön eingefärbter oranger Himmel, plus natürlich Wolken machen den besten Sonnenuntergang, wenn sie nicht die Sonne komplett verdecken. Paar wenige Fischerboote sieht man noch, eine wirklich wie so ein Halbmond gebogene Bucht, wo halt dieses orange Licht drauf fällt. Du kannst auf den Boulevard de la Plage gehen, auf dem stand ich, dann hast das alles so gesehen. Du hast dann hast du diese Bucht gesehen an den Strand und dahinter so ein Dorf, wo so, boah, das ist 3-4 Häuserreihen mit schönen kleinen bunten Häusern. Auch da nichts zugebaut oder so, einfach pittoresk. Schön. Wieder so ein Ort, wo du ankommst, Alter, ich will hier leben. Ich will hier einfach nur in ein Restaurant gehen. Ich will in die eine Bar mit dem Typen, der den guten Wein ausschenkt, und einfach nur jeden Abend in den Hafen gehen, ein bisschen schnacken. Ich würde sogar anfangen zu rauchen, glaube ich, weil ich es romantisch finde. Einfach auf einer Bank sitzen, alt werden, und alles ist okay. Ja,
das bretonische Savoir-vivre macht dich fertig. Aber ich finde gerade so, es hat halt was Wildromantisches. Und ja, es gibt ja einfach so Orte, wo man dann wie, was du als Gefühl beschrieben hast, dass man mit Leuten verbringen möchte, die man mag. Und das war für mich auch, ich kannte die Britannia und genau diese Farben, diesen Sonnenaufgang, dieses Orange dort in diesem Schroffen, das war es im Endeffekt, jetzt werfe ich zwischen deine Leinwände so ein billiges Polaroid, weil ich das ja schon getroppt habe. Ich habe mal eine Zeit lang in Saarbrücken gelebt und da,
also wirklich ein billiges Polaroid jetzt. Also,
nein, nicht von Saarbrücken. Liebe Grüße nach Saarbrücken. Ich hab da sehr, sehr gerne gelebt. Ich war da damals im Anbandeln mit einer Frau. Ich glaube, ich war so 20, war zum Studium da und habe gearbeitet, aber auch zum Studio da. Wir saßen an so einem Samstag mit anderen Leuten, Samstagmittag. Da kann man auch schön sitzen an der Saar. Da geht so der Fluss, die Saar, die geht so komplett durch Saarbrücken durch. Und du hast dann die Stadtautobahn, geht da auch vorbei. Das ist so ein bisschen Meeresrauschen. Und wir saßen da und Picknick, und da wurde gegessen. Und keine Ahnung, es war cool. Und wir haben uns alle getroffen und ich habe so ein bisschen hinhergeschäkert und war natürlich mit 20 als Typ ist man immer Angeber, und es ging irgendwie um Spontanität. Und dann habe ich mit dieser Frau dann hin und her geschäkert und sie sagte halt, wie das so ist, wenn man Teenager ist, bist du ja nicht spontan. Also, wo willst du hin? Und sie sagt, ans Meer. Und dann, willst du einen schönen Strand sehen? Und sie so, ja, pack deine Sachen. Ne, ich hatte auch mal coole Momente in meinem Leben. Das war einer. Und dann sind wir von Saarbrücken tatsächlich, sie hat immer noch gedacht, ich mache einen Spaß. Ich habe auch nicht so ganz gedacht, ob ich das jetzt wirklich machen soll. Aber wir sind dann am Samstagnachmittag losgefahren aus Saarbrücken Richtung Bretagne, Richtung Brest.
Ah ja.
Ich hatte lustigerweise ein französisches Auto damals, eine Citroën BX 19 GT, kein schönes Auto, aber wir sind damit, es hat uns durch ganz Frankreich, durch Saarland ganz Frankreich gebracht. Und wir waren irgendwie morgens, war im Sommer, an einem Strand in der Bretagne gelandet, zum Sonnenaufgang. Heißt, geschafft, bin da durchgefahren, immer wieder dagegen gekämpft. Sie hat irgendwann geschlafen einfach. Ich weiß, sie hat einfach 5, 6, 7 Stunden durchgepennt. Und ich mit meiner Angeberei bin halt durchgefahren. Einfach Nordfrankreich durchgefahren, irgendwann mal getankt, Kaffee getrunken wie ein Verrückter. Und gucken, dass ich das durchhalte, meine Angeberei. Und wir sind dann auch morgens tatsächlich in Brest, in der Nähe von Brest, an einem Strand gelandet, der so ein bisschen außerhalb der Stadt war. Und haben da diesen Sonnenaufgang erlebt. Und das war natürlich wild romantisch. Zwei junge Menschen. Der Angeber ist ins Ziel eingelaufen. Ich bin natürlich dann angepennt.
Stark. Einfach gut. Ja.
Also wir waren ganz alleine irgendwo am Strand. Es war auch irgendwann schön. Ich bin dann eingepennt. Und es war zum Glück Sommer. Aber ich bin dann irgendwann wieder wach geworden. Sie haben mich dann schlafen lassen. Wahrscheinlich war sie auch froh, dass sie ihre Ruhe hat. Ist dann ein bisschen rumspazieren gegangen, hat Muscheln gesammelt und so. Wild romantisch. Aber was ich sagen will, diese Farben und so haben auch uns als 19-, 20-Jährige halt völlig fertig gemacht. Es war wunderschön. Diese Strände morgens, diese Farben, diese Luft. Ja. Ich reite jetzt wirklich alle Klischees bis zum Get-No. Ne? Salz auf unserer Haut. Ja. Es schmeckt nach Meer. Möwen kreischen so, aber haben ihre eigene Musik. Ne? Deine Haare fühlen sich toll an, so salzig toll. Die Haut fühlt sich toll an. Und dann ist es noch so ein bisschen kühl. Du hast irgendwie noch so ein Hoodie, auch wenn es damals nicht so hieß. Du hast so einen Pulli an. Und dann kam der Sonnenaufgang. Es wird warm und ziehst einen Pulli aus und dann läufst du Richtung Wasser. Und hast dort halt aber auch dann diese Strände, wo du dann morgens um 5, 6 bist, wo du dann halt irgendwie auch alleine bist, romantisch bist, bis halt du dann einpennst und du wach wirst und dann halt, keine Ahnung, überall Leute, die mit Hunden spazieren, die ersten, die den Sonnenschirme aufschlagen. Also das war dann wahrscheinlich Juli, also Hochsaison, Juli, August, dass wir das gemacht haben. Und und ich habe das total vergessen. Also als du gesagt hast, wir müssen jetzt Bretagne aufnehmen, ist mir das so eingefallen. Und das ist so ganz tief in meinem Herzen drin. Das ist wirklich so eine Region mit ganz vielen Bildern, die haben irgendwie so schön schwach machen, nenne ich es mal.
Ja, es ist, man wird fürchterlich unsachlich, finde ich, in der Gegend. Also ja. weil vieles sich eben nicht durch Zahlen beziffern lässt. Ne? Wie gesagt, dieses Bretagne-Seufzen, was jeder sagt, der damit irgendwann mal zu tun hat. Und ich habe tatsächlich auch noch so ein kleines, da kann ich auch noch, vielleicht machen wir jetzt kurz einen Zwischenraum zwischen unseren Gemäldeausstellungsräumen. Ich werfe auch noch so ein Polaroid rein, weil ich das tatsächlich auch noch, das war tatsächlich in Morgat, also dieser Ort, von dem ich gerade erzählt habe, dieser wunderschöne kleine Ex-Sardinenhafen, der jetzt einfach so ein Hafen ist und von der Schönheit gezeichnet so vor sich hin vegetiert. Denn ich bin auch einmal in mein Auto eingestiegen, hatte so einen klassischen Roadtrip-Moment, der auch so eher so vielleicht so Polaroid-mäßig ja ist. Ich habe es nämlich gewagt vor Morgat. Morgat hat halt einen Yachthafen, also so ein Segelboothafen. Da stehen keine Yacht, aber so kleine Segelboote. Da waren früher natürlich mehr Sardinenfischer. Wenn du da reinfährst oder wenn du vorher dich natürlich am besten kümmerst, dann kannst du dich in Kajak setzen oder ein Kanu und kannst aus dem Hafen rauspaddeln auf dem Meer an der Küste entlang. Und du kannst es dir nicht vorstellen, aber ich habe es gemacht und bin zurückgekehrt. So.
Welches Boot hat dich gezogen, mein Freund?
Nein,
normalerweise ist ja immer Safety First, bin ich dabei, aber diesmal warst du ja alleine.
Nee, ich bin da mit einem Kollegen, aber halt mit einem Menschen, mein Guide war, gepaddelt. Da kann man du kannst außerhalb von Morgat direkt um die Ecke rum einmal abbiegen und kannst da an der Küste entlang, kannst du erstmal natürlich den Ansatz der Steilküste von Crozon sehen, dieser Halbinsel in der Bretagne, auf der ich gerade bin. Und da sind so bis zu 80 Höhlen, in die du reinpaddeln kannst.
Geil.
Wo du wirklich also tolle Sachen sehen kannst, wo du in die Landschaft reinpaddeln kannst und wieder raus. Du kannst auch oben an den Klippen siehst du dann so, wie der Wald aufhört, wie so Baumwurzeln sich fast schon steil Richtung Meer so runterwachsen und so. Also es ist total cool, wie da Land und Wasser aufeinandertreffen. Wenn du ganz lange da entlang fährst, das haben wir dann nicht gemacht, weil das Wetter umschlug, kannst du sogar auch an so kleine Buchten kommen, wo du dann nur mit dem Kajak und Kanu hinkommst, wo du wirklich deine Ruhe hast. Also sei nur gesagt, man kann da was Tolles auch machen, so, kann da aus Wasser raus, das ist auch für Kids super, da war noch irgendwie, habe ich andere Touren gesehen mit so Familien und so.
Ja, ich glaube, Bretagne ist 1A Familiendestination und vor allem, was ganz cool ist, es ist für alle Altersklassen halt immer was da, was du sagst, ist das, was du gemacht hast, das kann ja auch ein 12-Jähriger machen oder ein 14-Jähriger wahrscheinlich.
Das muss man doch jetzt alles nicht wieder so sagen.
Ja, aber du weißt, was ich sagen will, ja, das ist ja nur Service, mein Servicegedanke und ich nehme dich einfach als Beispiel, dass keiner Angst hat für irgendwelche Aktivitäten.
Ja. Wenn ich zurückkehre, ist es sicher.
Genau, dann ist es sicher. Nein, du hast halt Surfen, Kanufahren, also alles, was Outdoor und Wasser hat, ne, ist natürlich dort toll und man kann es dort lernen und 1A Familiendestination für alle Altersklassen ist immer irgendwas da.
Ja, und dieser Roadtrip-Moment war ich, als ich dann wiederkam tatsächlich, natürlich so ein bisschen nass und so vom Kajak und irgendwie durchgepustet vom Wind und so und bin dann halt nach diesen 2, 3 Stunden auf offener See sozusagen dann ins Auto gestiegen und diesen klassischen Roadtrip-Moment von Tür zu, weißt du, wo du so aus der Natur kommst und alles ist auf einmal abgeschlossen, Zivilisation, Ruhe, Wärme. Trockenheit. Und da machst du irgendwie geile Musik an, also irgendwie so Mucke, so, was man halt so hört auf so Roadtrips irgendwie so, und fährt dann halt über diese Halbinsel. Und erstmal habe ich diesen Moment sehr genossen, weil ich den lange nicht mehr hatte. Da klingelt bei mir sofort aus dem Kopf dieser Moment vom Naturerlebnis zurück ins Auto, so ein bisschen Zivilisation, der Erstkontakt wieder.
Und es ist erst ruhig, aber du hast in deinem Ohr rauscht noch so ein bisschen. Ja.
Und dann ist ganz entscheidend, toll, welches Lied kommt.
Gänsehaut,
das ist für mich das ist so das Lied, das dann kommt, vergisst du nicht. Das ist nicht, das habe ich schon ganz oft mit dem Kollegen auch gehabt. So, das Lied, was dann lief, das hören wir bis heute und denken daran.
Welches? Welches war es in der Bretagne?
In der Bretagne war es dann Ben Howard von. Es war, ich habe da noch das erste angemacht von der Every Kingdom, das erste Lied. Ich weiß gar nicht. Ich denke nochmal nach. Ich weiß
Ben Howard ist super. Ne? Also auf dem Kanu.
Old Pine.
Okay, ja. Auf dem Kanu gebe ich dir keine 5 Sterne, aber in der Musikauswahl immer.
Ja, irgendwann muss man ja können. Du fährst über diese Halbinsel Croissant durch die Bretagne mit dem Style. Also hörst tatsächlich auch einen Künstler, den ich das letzte Mal gehört hatte in Kalifornien auf meiner Reise und habe einen totalen Kalifornien-Moment. Halt wirklich am Strand auch wieder, sei nur kurz erwähnt, am Strand, der ist jetzt gar nicht irgendwie groß ausgezeichnet oder so. Und du siehst einfach nur einen riesigen Küstenabschnitt mit einem riesigen Strand, wo auch wieder, mir gehen langsam die Worte aus, weil es so groß und so monumental ist, was dieser Strand dargeboten. Ich weiß nicht, ob der einen Namen hatte. Das war auf jeden Fall nicht das Hauptding, wo ich hinfahren wollte. Du hältst einfach nur an, denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass die Natur jetzt nochmal so ein Ding bereithält. Riesigen Strand. Fahr weiter. Ich nenne jetzt noch so ein paar Orte auf Croissant, die man ansteuern sollte. Wieder dieses, mein Lieblingswort, Pointe, also wie Punkt, Pointe, Penhier heißt der. Wunderschöner Ausblick, spektakulär an Steilklippen, kannst du aufs Meer gucken, liegen so riesige Felsen im Wasser.
Ach, du meinst, Pointe ist Point, also Point. Point
kann sein, ja, genau.
Okay, ja.
Penhier, ne? also so heißt das. Und das werdet ihr finden, wenn ihr auf Croissant seid. Da trifft Fels auf Ozean, riesige Brocken liegen hunderte Meter entfernt noch im Wasser. Das sieht einfach aus, als wenn so ein Riese einfach so ein Bündel Steine irgendwie ins Wasser geworfen hat. Und ein paar...
das ist ein schönes Bild. Ich habe gerade, wie so ein Riese so dieses Steineflitschen macht, aber halt mit so riesengroßen Rocks, weißt du? So.
Die einfach stecken bleiben, weil er so blöd ist. Aber er ist ein Riese und ist stark.
Genau.
Ja. Und ein paar Minuten wieder entfernt wieder so kleine Dörfer, von denen ich sprach. Du fährst durch eine Siedlung durch und denkst, Alter, die ist kleiner als einer dieser Steine sozusagen. Also auch wieder grau, blaue Fensterläden und so weiter. Du hast da auch noch viele kleine Orte wie Camaret-sur-Mer, auch ein Dorf sei genannt, mit wundervollen Gästen, ganz viele Ateliers, da sind so viele Künstler zu Hause, pittoresken Hinterstraßen und so weiter. Es gibt Pont-Aven noch in der Bretagne, das liegt jetzt nicht auf Croissant, aber an einer anderen Ecke, da hat zum Beispiel Gauguin, dieser Maler, von dem ich meinte, einen ganz neuen Malstil entwickelt, weil das Licht und die Schönheit da so dermaßen prägnant waren. Da fahren ganze Maler, wie nennt man das so, Malfans aus ganzer Welt hin und wollen das einmal atmen, einmal sehen. Es gibt die ganzen Inseln vor der Küste der Bretagne, die dir wirklich, da fällt dir der Mund ab. Das ist unglaublich, wie schön das ist, wie naturbelassen und wie von den Gezeiten und dem Klima geprägt. Also ja, also es ist
Wahnsinn.
Es ist schön. Ich würde jetzt kurz mit dir ins Museumsbistro gehen wollen, um noch ein paar Essenstipps zu geben. Ich glaube, das ist essentiell. Das sind wir den Leuten schuldig.
Ja. Also ich will jetzt zum Abschluss möchte ich jetzt noch ein bisschen was. Ich spüre das Salz auf der Haut. Ich höre das Wellenrauschen des Meeres, aber mein Magen knurrt dazwischen.
Genau, und ich habe das Essen nur ausgelassen, weil das andere so einen so dann noch mich irgendwie gekriegt hat. Das Essen ist tatsächlich vielleicht neben der Natur und dem, was Menschen dort geschaffen haben, vielleicht das dritte Ding, was einen wirklich in die Bretagne zieht und was auch alle wieder immer wieder sagen. Ich rede davon, dass man ganz oft in der Bretagne, wenn man es ein bisschen sucht, natürlich gibt es auch Touri-Traps, also wo es dann irgendwie nicht so tolles Essen gibt für relativ viel Geld, aber wenn man ein bisschen sucht, findet man ganz viele tolle, hinreißende Lokale. Mir ist das...
Ganz kurz, bevor ich... Da will ich nochmal reingrätschen, je näher an der Sehenswürdigkeit, die alle kennen, ne? Also das ist auch kein Geheimwissen, aber... das ist so manchmal, dann läuft man dahin, dann hat man es gesehen und dann kriegt man auch irgendwann Hunger und du sagst, ach komm, dann setzen wir uns jetzt dahin. Aber es macht fast immer Macht oder gibt es Sinn, dann zu sagen, nee, komm, wir gehen mal 5-10 Minuten davon weg oder gucken einmal im Netz, auf Google Maps oder was, im Reiseführer, im Blog oder hör noch mal kurz rein, was Jochen Schliemann im Podcast Reise über Bretagne sagt zum Essen.
Was mir zum Beispiel Carole und Pierre verraten haben, also aus der ersten Unterkunft oder andere Leute, die mir gesagt haben. Und was euch ganz oft erwarten wird, ist 3 Gänge, weil die ganz oft Menüs so inszenieren, also als richtig schlau mit einer schönen Nachspeise, Vorspeise und einer tollen Hauptspeise mit sehr, sehr viel Gedanken. Das kann ich jetzt nicht bei allen Lokalen versprechen, aber bei mir war es wirklich jeden Tag so. Du zahlst gar nicht so viel Geld, wie du meinst, für sehr, sehr viel gutes Essen. Das sei gesagt, es war billiger, als ich dachte. Und es dauerte länger, als ich dachte. Das sei gesagt, Franzosen nehmen sich Zeit, auch mittags. 1,5 Stunden Minimum oder Satz, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe überall 1,5 Stunden fürs Essen gebraucht. Mir fiel das gar nicht auf, weil es so schön war. Aber irgendwann dachte ich, wow, wo ist die Zeit? Und das ist gut so. Das gehört dazu. Ich nenne jetzt mal drei Restaurants, auf die ihr euch verlassen könnt. In Concarneau, sehr schönes Fischerörtchen, ein bisschen größer als die beschriebenen Dörfer. Atelier du Nord, Atelier des Nordens, direkt auf dem Pier. Fischlokal. Du guckst auf den Hafen, aber das Entscheidendste war wirklich dieses Mittagsmenü. Übrigens, noch ein Tipp, mittags hast du ganz oft eine kleinere Karte, manchmal nur ein Menü, aber es ist sehr gut und es ist günstiger. Mittagsessen gehen macht oft da Sinn, wenn man es schafft. Abends gibt es dann die ganze Karte, was auch toll ist.
Mittags bohrt man sich auch nicht zwei Flaschen Rotwein aus Frankreich noch rein oder einen Tourwein. Da wird es meistens auch günstiger auf der Rechnung, sagen wir mal ehrlich.
Kann auch so sein. Ich bin ja eh kein großer Spritter, aber hat damit auch zu tun. Aber sie machen sich Gedanken auch mittags, dünnen das Menü aus und es ist super. Mischung aus Französisch und Japanisch im Atelier du Nord. Das war früher ein Sushi-Laden und die haben halt den französischen Ansatz ans japanische Essen, so rum würde ich sagen, beschreiben. Ich habe noch nie so eine frische Makrele außerhalb Japans gegessen, zusammen mit sowas wie Daikon und so eingelegten Ingwer, also ja, klassische japanische Sachen, unglaublich gutes Algenmus, also einfach eine perfekte Komposition, die ihr so nicht kriegen werdet, weil sie jeden Tag ein neues Gericht aus dem entwickeln, was sie haben. Mhm. Das wollen wir ja alle. Eine Nachspeisen aus der Kalorienhölle, ich weiß nicht, was es war das Beste, was ich in dem Moment jemals gegessen habe. Unglaublich.
Das ist so ein Jochen Schliemann-Satz. Es war das Beste, was ich in dem Moment jemals in meinem Leben gegessen habe.
Und du weißt, was ich meine?
Ja, ich weiß. Ja gut, ich will es nur nochmal, ich will gerade den Textmarker mal dran machen, weil niemand kommt auf die Idee, so einen Satz zu sagen. Nur Jochen Schliemann, deshalb liebe ich dich
ja
auch.
Ja, es tut mir leid.
Es ist halt völlig drüber, aber auch völlig gut.
Zweiter Laden, Le Fief.
Wie heißt der?
Le Fief, also F-I-E-F, Le Fief. In einem kleinen Dorf namens Pont-l'Abbé, Le Fief.
Kommt alles, diese Namen, ja, tun wir alle noch bei uns auf dem Blog. Also es gibt einen Reisen-Reisen-Blog und da schreiben wir alles das auch nochmal da rein. Da könnt ihr es nochmal nachgucken.
Keine Sorge, ja, genau. Kleines Lokal in historischen Gemäuern. Selbes Prinzip wie hier, mittags ein Menü, abends die ganze Karte. Ich war in dem Fall abends da. Spannend, lecker, liebevoll, so viel Gedanken, so gute Produkte. Einfach gut. Beste Weinempfehlung für Menschen, der keine Ahnung hat wie mich. Es gibt so viele Läden noch. Das Allium, das schreiben wir auf dem Blog. Das Restaurant Villa Trimen ist auch mega. Und dann gibt es noch ein Restaurant in einer Stadt namens Quimper, das heißt L'Eclosion. Kennst du Quimper, ne?
Ja. Quimper kenne ich. Da war ich auch als Kind Quimper. Das ist auch so, ach, wunderschön. Also da müsst ihr auf jeden Fall vorbei. Die Altstadt ist ein Traum. Und da hast du nicht nur diese Fachwerkhäuser mit diesem Blau, was du erzählt hast, mit den blauen Läden und Fenster, sondern auch orange, rot. Das ist völlig bunt und ganz schief. Und das ist auch, das verbinde ich auch so mit Piratennest, weil es da als Kind gab es da so ganz viele Postkarten, weil wir mussten ja an Opa und Oma Postkarten schreiben. Mhm. Ihr jungen Leute, ihr kennt das vielleicht nicht mehr, aber das ist einfach so ein Stück Karton, da macht man eine Briefmarke drauf, schickt nach Hause und sagt, es ist alles sauber im Hotel und es hat geschmeckt. Liebe Grüße, dein Michi. Und da waren so wunderschöne, Postkarten mit so Piratenköpfen. Also so Gesichter von Piraten, weil das ja auch alles früher Piratennester waren, ne? Du hast ja vorhin gesagt, Silas, deutsche Serie, mhm, so Kinderserie für Leute in unserem Alter, die es da gab. Und da gab es wunderschöne, die haben alle so bis natürlich auch Touri auf Piraten gemacht. Und mich hat das nachhaltig beeindruckt. Eine wunderschöne Stadt. Ja, und ich glaube, die sieht immer noch genauso aus wie vor 20 Jahren, als ich, oder 25 Jahren, als ich als Kind da war, weil die Stadt ist aus dem Mittelalter. Ich glaube, die haben außer wahrscheinlich nochmal drüber gestrichen, nicht viel dran gemacht.
Nee, das ist tatsächlich das letzte Gemälde, zu dem ich gleich komme. Ah. Zu dem wir jetzt so langsam hingaloppieren, weil tatsächlich dieses letzte Restaurant auch in Quimper liegt. L'Eclosion. Grandioses kleines Restaurant. Paar Tische. Lass es 7 bis 10 Tische sein. Junge Leute drin, junger Koch, junge Bedienung, die mir so viel erklärt hat, die traditionelle Zutaten aus der Bretagne genommen haben, neu verarbeitet. Also das, was ich mir gewünscht habe. Also ich bin da einfach rein und die wussten, was sie tun. Es war hochwertig, es war gut, es war nicht so teuer, wie ich dachte. Es war einfach toll. Und das neben mir eine Familie, die irgendwie Spaß hat. Also dieses Essen als sozialer Anlass. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist ja in Frankreich nochmal ein ganz anderes Ding. Die Zeit, die sich genommen haben, wie die Kinder, mit denen gearbeitet wurde. Auch einfach Kinder stören nicht, Kinder gehören dazu. Punkt.
So, das, ne? Finde ich einen ganz tollen Satz, Jochen. Vielen Dank, weil das ist das, die Franzosen sind manchmal ein bisschen streng mit ihren Kindern. Also gerade so zu Tisch. Okay. aber dieses gemeinsame Erleben von Essen und und dieses Beibringen von Essen, weil das ist, tut mir manchmal weh. Und ich weiß, als Eltern ist es manchmal schwer in irgendwelchen Phasen, wo dann Kinder irgendwie vielleicht nur Nudeln essen wollen oder nur Pizza oder nur Pommes. Aber ich glaube, wenn du dein Kind dann früh an sowas dranführst und ihm zeigst, was es alles für Geschmäcker und so gibt und die auch ganz toll sein können und nicht und bäh sind. Und das können die Franzosen halt toll. Und es ist ja meistens, ist das Essen dann halt auch nicht, es wird nicht nur zelebriert, es ist einfach ein Erlebnis und das macht dann Spaß und so macht es den Kindern auch Spaß.
Ja, es war irgendwie, waren auch wieder schöne 2 Stunden, die ich da zugebracht habe. Und dann durch diesen Ort nach Hause gehen, Quimper, diese relativ kleine Stadt, von der du gerade schon sprachst. Und da beginnt dann vom die letzte Leinwand, die wir jetzt mal voll malen. Also sagen wir nochmal, letztes Mal weiße Leinwand und jetzt malen wir da drauf mal Bob Ross-mäßig erstmal, als könnten wir es. Fachwerkhäuser.
Sie stehen noch,
sie, mag ich jetzt. In Hülle und Fülle. Und zwar, schön. Fachwerkhäuser sind ja, findet man ja an vielen Orten, auch in Deutschland, auch in NRW zum Beispiel, oft so weiße mit schwarzen Streben oder halt so. Also viele haben so Farben, die so typisch sind. Ne? So. Mhm. Hier gibt es die Fachwerkhäuser in allen möglichen Farben. Und alle stehen ganz oft dicht nebeneinander. Und alle sind auch zudem extrem schief verwachsen. Und stell dir einfach vor, du stehst auf einem kleinen Platz, auch mit Kopfsteinpflaster. Und rundherum sind so alte Gemäuer, auch oftmals Fachwerkhäuser, die diesen Platz so einrahmen. Aber in der Mitte steht noch eines, ein Fachwerkhaus mit weißen Wänden und roten Streben, roten Holzbalken, die dieses Muster halt ausmachen. Und es neigt sich so schief nach links, als hätte der Maler dieses Gemäldes, bevor die Farbe trocken ist, einmal mit dem Finger nach links gewischt und das Ding würde aussehen, als wäre es gleich umfällt. Also krass. Also einfach so, du stehst davor und denkst so, what? Das steht noch? Das kann man nicht bauen. Das kann nur so wachsen. Und das ist für mich Quimper gewesen. Diese Stadt, die wahnsinnig viele schöne alte Häuser hat, die auch aus dem Stadtkern rausreichen. Du stehst, wenn du so ein bisschen aus dem ganz tiefen Kern so rausgehst, stehst du an Gassen und an Straßen, die ganz lang solche alten Häuser haben und noch andere, nicht nur Fachwerke, sondern auch andere alte Häuser. Und alle führen so ein bisschen in die Mitte, in das Stadtzentrum, wo ein riesiger Dom steht. Also eine sehr, sehr große Kirche, die Kathedrale von Saint-Corentin. So. Darauf zentriert, das ist die Mitte dieser Stadt. Aber drumherum ist es halt schön mit den besagten schmalen Gassen, die wir schon mal in den Dörfern hatten. Nur, dass das kein Dorf ist, sondern halt eine Stadt, die immerhin schon so,
oh, wie viel? Das sind nicht so klein, 50.000, 60.000, das ist bestimmt, oder?
Ja, 60.000. Das ist für
60.000,
das,
okay.
Das, was wir vorhin genannt haben, ist im Vergleich zu dem, was du vorhin genannt hast, ist riesengroß, aber eigentlich ist es auch nicht riesig.
Aber für die Ecke ist es, glaube ich, dann hast du Brest, ne? So, das ist, das ist, glaube ich, die größte Stadt oder die bekannteste Stadt, weiß ich auch nicht genau, aber das ist, wenn du drumherum, also das, was du ja eben erzählt hast, du fährst mit dem Auto und du fährst halt durch diese Dörfer, durch diese Weiler durch und für das ist das schon eine große Stadt für die Ecke.
Es ist halt für die Ecke, den Finisterre vor allen Dingen in Britannien, ist es so, wenn ihr das Stadtfeeling wollt und das von der Stadt wollt, was eine Stadt bieten kann, ist das die beste Lösung. Es ist eine schöne, es ist neben so eine verhältnismäßig große Stadt und sie ist trotzdem noch sehr schön, sehr pittoresk und du hast diese ganzen schönen Fotospots. Ich habe selten so viele schöne Fotos in der Stadt machen können, weil es so viele schöne Blicke auf die alten Gebäude gibt. Es gibt so ein Fachwerkhaus mit weißes mit gelben Streben, da ist so eine Macaronerie drin, also wo es Macarons gibt. Es gibt eine orangene mit grauen Streben, da saßen so ein paar junge Frauen drin, die tatsächlich, ich habe die kurz gefragt, ein Café eröffnet haben, wo man Kaffee trinken kann und dabei seine eigene Tasse bemalen und mit nach Hause nehmen. Fand ich auch ganz nett.
Künstler.
Da sind sie wieder, genau.
Ja.
Quimper hat 70 Creperien, also mehr als 70 Creperien. Zum Crepe komme ich noch in der nächsten Folge, aber es ist eine Stadt, die das hat, was man manchmal auf dem Land sucht. Es hat schöne, spannende Museen, auch das Museum der schönen Künste ist dort, aber es ist halt trotzdem noch, hat trotzdem noch so einen dörflichen Charakter. Es hat schöne Gärten, ich habe wunderschöne Gärten gesehen. Guckt euch auf der Karte an, wo die sind, die verpasst ihr sonst. Der Fluss Odé führt da durch, aber man hat so kleine...
Ah, der Fluss, genau, das ist nicht am Meer, sondern es ist am Fluss, der so Richtung, der sich immer weiter öffnet Richtung Meer. So habe ich das in Erinnerung.
Genau, weil der Odé heißt Odé und Benodé, der Ort, wo wir vorhin am Wasser waren, das ist der Ort, wo der Odé in das Meer mündet. Darum heißt der Ort Benodé. So. Und In Quimper gibt es, wie gesagt, diese Gärten haben mich umgehauen. Das sind so, manchmal gehen die über drei Ebenen, haben so verschiedene Vegetationszonen mit angelegt. Es gibt ein Schloss außerhalb, das hat einen schönen Campingplatz, das sei für die Camper gesagt. Laniron heißt das Schloss, ein riesiges Areal, wo du einen geilen Campingplatz hast, wo du auf, über einen Wander- oder einen Radweg innerhalb von 10 Minuten in die Stadt reinkommst. Es ist eine schöne Stadt, die sehr gute Restaurants hat, durch die man nachts trotzdem noch gehen kann und denkt, ach Mensch, ist ja irgendwie ganz süß. Also sie hat nicht diesen Großstadt-Overkill und sie ist halt die Stadt dort in der Gegend, die nochmal neben all diesem dieser Landschaftsromantik nochmal eine romantische Stadt oben drauf setzt, würde ich sagen. Und das waren so die ersten Tage, die ich in der Bretagne verbringen durfte, mit möglichst vielen Facetten, die ich versucht habe einzufangen mit diesen Bildern.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Wow. Ich bin Achterbahn gefahren, von Romantik über Gänsehaut und jetzt habe ich Hunger und nochmal Lust quasi. Vielleicht geht's euch da draußen auch so, dass ihr als Kinder oder Jugendliche vielleicht in der Ecke mal wart und lange nicht mehr da wart, dass man wieder Lust hat, sich das nochmal anzutun, wollte ich gerade sagen, also anzuschauen. Vielen, vielen Dank, Jochen. Und weißt du, was das Tolle ist? Wir haben ja Britannien-Wochen bei Reisen. Ja. Das heißt, du hast ja schon zweimal getroppt. Es gibt eine zweite Folge zur Bretagne. Ja. Mach uns komplett fertig. Was gibt es in Reisen Bretagne numéro 2?
Es gibt die Stadt, in der ich jetzt leben will, weil, wenn ich vorher immer gedacht hätte, ich will in Paris leben. Es gibt Rennes, so heißt die Stadt. Eine fantastische Stadt, mehr Metropolencharakter als jetzt Quimper zum Beispiel. Spannend, schön, lecker, mega. Es gibt wirklich die schönsten Orte, die ich in Europa fast gesehen habe. Also am Meer, da gibt es Namen, die werden euch auch bekannt vorkommen, sowas wie Cancale oder Saint-Malo. Das ist unfassbar schön. Das Wissen, also das ist wirklich, also das habe ich in der Form, als ich da stand, teilweise ich habe es nicht erwartet, dass es so wundervoll ist. Also du hast die Stadt, du hast die Küstenorte, du hast einen wunderschönen Zauberwald, da geht es ganz viel um Legenden und die Geschichte der Bretagne, um König Artus, den Zauberer Merlin, also das ist nochmal eine ganz andere Facette. Okay. Und es wird auch viel um Essen gehen. Ich werde ganz viel erklären über den Crêpe, den Galette und viele weitere französische Klassiker, okay, das Essen auf den Tisch werfen. Und vielleicht sehen wir auch, Mont Saint-Michel werden wir vielleicht auch noch ein bisschen sehen.
Ja, natürlich Mont Saint-Michel. Also sorry, sonst lange ich dir eine. Ohne Mont Saint-Michel gehen wir nicht ins Bett. Seid dabei, unsere Empfehlung natürlich dann auch Bretagne numéro 2, wenn Jochen im Zizar Zauberwald da als Merlin verkleidet, noch ein bisschen die Leute verschreckt.
Noch lachst du.
Noch lache ich. Ich freue mich sehr drauf. Bilder wie immer bei uns auf dem Blog und auf unserem Instagram-Kanal. Ganz kurz auch wie immer am Ende die Bitte, empfehlt uns gerne weiter, wenn euch das hier gefallen hat. Postet und wir haben auf Instagram jetzt, wenn ihr Reisen eingebt, da gibt es auch so kleine Reisen-Reisen-Symbole. Wenn man bei GIFs Reisen eingibt, da gibt es auch so kleine, da ist der Kopf von Jochen und mein Kopf oder zusammen und Reisen, da kann man toll posten. Ist eine schöne, blöde Spielerei, aber das machen wir ja gern und benutzt das gerne für die Post, empfehlt uns gerne weiter, gibt uns Sterne und vor allem habt jetzt mit diesen ganzen Eindrücken viel, viel Lust auf die Bretagne in eurem Kopfkino und ich sage dafür, für das alles, lieber Jochen, vielen, vielen Dank.
De rien.
Merci beaucoup, ja. Monsieur.
De rien, mon ami.
Ah, siehste.
Au revoir. Ja.
Au revoir, ihr da draußen. Macht es gut. Hört weiter Reisen, Reisen. Wir haben auch noch eine Frankreich-Folge, wenn er sagt, wow, jetzt waren wir viel am Meer. Wir waren auch mit dem Nachtzug in Paris. Das passt vielleicht jetzt als, wenn man in Frankreich bleiben möchte, jetzt auch noch ganz gut.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.